Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schöne und das Biest. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und heute habe ich nach langer Zeit mal wieder zwei GästInnen hier zu Gast. Einmal die Jasmin.
Hey, hi.
Und die Cheryl, hallöchen.
Hallo.
Wollt ihr mal ein paar Worte zu eurer Person sagen, wer ihr seid, was ihr so macht und von welchen Projekten man euch kennen könnte? Wer möchte von euch anfangen?
Ich kann anfangen. Hi, ich bin Jasmin Neitzel, Pronomen sie, ihr. Hauptsächlich podcaste ich mit Nerd ist die Hobby über die Intersektion von Queerness und Nerd-Themen. Ich bin auch bei Frauen reden über Fußball unterwegs gewesen, was hier vielleicht ein bisschen näher liegt. Und ansonsten als Spieldesignerin durchaus auch kulturschaffend unterwegs.
Sehr schön. Cheryl, wie ist bei dir?
Ich bin Cheryl. Ich glaube, man kennt mich von ganz vielen unterschiedlichen Dingen, aber aktuell am meisten von Team Schere. Das ist ein Podcast über Horrorfilme und dort nehmen wir Horrorfilme so ein bisschen in die queer-feministische Lupe und schauen uns an, was können die nicht, was ist irgendwie schwierig, problematisch, was ist vielleicht irgendwie gut im Horror, und das mache ich zusammen mit Jan, aka Zwangsdemokrat.
Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, ich freue mich sehr auf diese Runde heute. Der Kontakt entstand ja tatsächlich über die Telegram-Gruppe von der lieben Becky und von dem Christopher und von dem Erik, von der Kulturpass Lounge, wie wir sie alle so liebevoll nennen. Und da hat mir Becky ja auch erlaubt, dass ich da einfach mal einen Aufruf starten könnte, dann, wenn ich mal für meine Podcast-Projekte GästInnen suche. Und habe dann gesagt, hey, ich möchte gerne diesen Film besprechen, wer hat Lust? Und Jasmin, du warst ja die Erste, die drauf angesprungen ist. Und ich meine, es war sogar Jan, der dich, Cheryl, dann auch mit ins Boot geholt hat, indem er gesagt hat, so, hey, für dich könnte das doch auch irgendwie was Interessantes sein. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir tatsächlich zu dritt über den heutigen Film dann auch sprechen werden. Weil so in meiner Bubble, so wie ich das mitbekommen habe, entweder kannten Leute den Film gar nicht oder wenn sie ihn kannten, haben sie ihn eher verrissen. Aber warum da die Meinung eventuell auseinandergehen könnte, darauf gehen wir nachher nochmal ein bisschen konkreter ein. Aber vorweg schieben wir nochmal erstmal die Eingangsfrage rein, die ich dann all meinen GästInnen gerne mal stelle und natürlich an euch dann auch gerichtet. Was verbindet ihr denn eigentlich mit dem Schönen des Biest-Märchen an sich? Also was ist denn so euer Erstkontakt mit dem Ganzen überhaupt gewesen? Jasmin, du hattest ja vorhin angefangen, deswegen gebe ich jetzt Cheryl den Vorzug.
Genau, also ich war als Kind schon immer irgendwie total fasziniert von Märchen und meine Mutter kommt aus Mauritius, deswegen französischsprachig, und Die Schöne und das Biest ist ja eins der bekanntesten französischen Märchen. Genau, wir waren so eine Familie, die hatten irgendwie, weiß ich nicht wie viele Märchenbücher, und das ist so meine Erinnerung daran. Die hat man irgendwie ständig immer und immer wieder gelesen und dann hat man ein neues Buch bekommen und dann war die Geschichte plötzlich ganz anders. Und genau, ich habe mich irgendwann so auf die Suche danach gemacht, was ist jetzt eigentlich das Originalmärchen? Und es ist auf jeden Fall eins der Märchen, wo ich die ganze Backstory auf jeden Fall total crazy finde.
Ja, genau, also die Version von Villeneuve und Beaumont, die habe ich ja auch in der allerersten Folge hier in dem Podcast auch besprochen. Es ist auch total abgefahren, wenn man halt die beiden Versionen mal tatsächlich miteinander vergleicht. Ja. Und auch so denkt so, wow, okay, das nimmt auf einmal andere Züge an, die man so gar nicht gedacht hatte, wo das eine gefühlt dann die Extended Version ist von dem anderen und dabei ist das eine früher entstanden als das andere, also es ist völlig abgefahren. So, hört da gerne mal rein, also es ist eine sehr schöne Folge geworden. Aber es ist auch spannend, das mal auch sehen, Background das mal zu hören, weil bisher wurde immer gesagt, wovon, ja, die meisten haben das durch den Disney-Film dann kennengelernt, so, aber du hattest ja quasi so den Direktkontakt mehr oder minder, also dann eben mit der französischen Literaturvorlage im Grunde genommen. Neben Perrault wahrscheinlich und Ähnlichem. Also das finde ich auch mal schön, dass es dann auch den Bezug mal gibt. Jasmin, wie ist es bei dir gewesen?
Bin mir sicher, ich habe das auch mal irgendwie in einer Märchensammlung oder so als Kind erlebt, aber es ist keins, das jetzt den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat, wie auch der Disney-Film, keiner meiner liebsten Disney-Filme gewesen. Es ist halt einfach ein Märchen von vielen, das existiert und mit so einem Thema von Monstrosität arbeitet. Oft finde ich's aber dann doch sehr konventionell patriarchal in Umsetzung. Also es ist halt einfach dieses, ja, der Prinz wird irgendwie für sein Verhalten in ein Monster verwandelt und dann leistet eine Frau Care-Arbeit und dann ist er kein Monster mehr, sozusagen als Belohnung, und dieses sozusagen innere Hässlichkeit und äußere Hässlichkeit, die da sehr verknüpft werden. Im Disney-Film schon ein bisschen weniger, aber ich habe irgendwie selten den Bezug zu diesen Figuren dann.
Ja, verstehe ich total. Also ich kann das total sehr nachempfinden, so dieses so I can change him Prinzip, so dass man irgendwann sagt, oh, man ist dem total überdrüssig. Und von daher finde ich das ja auch schön, dann eben durch dieses Podcast-Projekt auch, dass ich ja dann auch mich eben mit verschiedenen Variationen des Märchens auch auseinandersetze und dann auch gezielt mal sage, wie ist es dann, wenn mal ein Rollentausch ist tatsächlich? Weil wie ist es dann, wenn das vermeintliche Biest oder die nicht normschöne Person dann halt eben nicht am Ende total verwandelt ist, zum Beispiel aufgrund eines Fluches oder ähnlichen Faktoren. Das finde ich dann auch immer interessant zu sehen, wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte dann auch verändert in irgendeiner Form. Also, weiß ich, wir hatten jetzt zum Beispiel hier im Podcast ja auch so Filme wie Penelope, wir hatten The Shape of Water, wir hatten auch den Cyrano-Stoff auch mal gehabt, also dass man ja wirklich doch mittlerweile da sehr viele Variationen auch sieht. Das ist so ähnlich wie mit zum Beispiel dem Aschenputtelstoff. Da kennt man ja auch mittlerweile alle möglichen Variationen überhaupt und so von irgendwie halt diese Zuckerversion von Disney bis hin, ich glaube jetzt in diesem oder letzten Jahr war das da dann dieser norwegische Film dann so, wo man auf einmal merkt, ja, so, wow.
Die Stepsister.
Ja, genau, der Ugly Stepsister, wo man auch denkt, so, okay, man kann den Stoff auch nochmal anders umsetzen. Also das finde ich immer spannend zu beobachten und dann vor allem mit welchen Punkten man selber auch an die Geschichte auch noch rangeht und welche Background man da auch selber noch mitbringt. Und von daher bin ich halt sehr gespannt, wie das jetzt bei dem heutigen Film sein wird. Und zwar gehen wir jetzt mal tatsächlich auf das Thema der Folge ein. Und zwar reden wir über den Film Lisa Frankenstein von Zada Williams aus dem Jahre 2024. Also noch ein relativ neuer Film, so, aber ich fand, der lohnt sich auf jeden Fall mal zu besprechen. Gerade weil er dann auch in der Film-Podcast-Bubble doch ein bisschen unterschiedlich aufgenommen wurde. Von daher bin ich mal gespannt, so was war denn eigentlich euer erster Kontakt mit dem Film dann gewesen?
Ja, ich habe den als Rezension im Grunde gesehen, Presseticket und dann im Radio besprochen. Also ich habe ihn direkt beurteilt geschaut, aber ich habe ihn auch sehr gerne angesehen. Ich mochte aber Jennifer's Body auch schon. Mhm. Aber ich mochte Jennifer's Body auch schon relativ nah am Release und ist, glaube ich, wieder so, dass der Film erstmal negativ wahrgenommen wird.
Hm. Sherry, wie war's bei dir?
Ja, total spannend, dass du das mit Jennifer's Body sagst, weil so ging es mir nämlich auch. Jennifer's Body ist ja einer meiner Lieblingsfilme und ich habe den Film, also Lisa Frankenstein als erstes so tatsächlich eher so ästhetisch wahrgenommen. Ist bei mir irgendwie, ich hänge mal ein bisschen so in so einer Bubble, wo Leute dann irgendwie schöne GIFs machen oder irgendwas teilen oder halt irgendwas zu den Kostümen teilen. Und da sieht man, glaube ich, auch relativ schnell, dass das so einen ähnlichen Vibe hat zu Jennifer's Body. Ist ja auch eine Horrorkomödie.
Ist das die gleiche Drehbuchautorin vor allem?
Genau. Und deswegen war ich dann, also habe ich mir den direkt angeguckt, als er irgendwie im Streaming-App verfügbar war.
Mhm. Ja. Also ich hatte auch nochmal nachgeguckt, so wann bin ich eigentlich auf den aufmerksam geworden? Und ich meine, ich habe den über Instagram für mich entdeckt, weil ich ja da, als ich da noch halt angemeldet war, da hatte ich ja dem Hashtag Beauty and the Beast gefolgt. Und da ist es ja ganz häufig so, dass man ja dann gerne auch mal so Filme dann vorgeschlagen kriegt, die einen entsprechenden Hashtag dann auch haben. Und dadurch habe ich dann halt den einen oder anderen Film ja auch nochmal für mich entdeckt, wie zum Beispiel auch hier den Belle-Film von Mamoru Soda. Und dann tauchte der irgendwann in meiner Timeline auf und dann dachte ich so, das sieht ja eigentlich schon interessant aus, weil es irgendwie gefühlt so eine Mischung war aus Edward mit den Scherenhänden und Sweeney Todd und dachte ich so, und dann halt so mit diesem 80er-Jahren-Look und den Figuren auch und dann dachte ich so, das klingt eigentlich sehr interessant, ich würde ihm mal eine Chance geben. Ja, ich hatte leider nur das Problem, dass der bei mir in näherer Umgebung im Kino nicht lief. Und dann dachte ich so, ja, toll, jetzt muss ich noch ewig auf den warten. Und entsprechend erst in dem Moment, als er dann auf Blu-ray erschien, konnte ich mir den dann endlich mal zulegen. Oder ich habe ihn sogar geschenkt bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann entsprechend habe ich den dann auch dann geschaut. Genau, bevor wir aber dann wirklich in das eigentliche Gespräch eintauchen, wollen wir diesen Film einmal kurz nochmal zusammenfassen. Jasmin hat ja angeboten im Vorfeld, dass sie das macht. Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner, kurzer Werbeblock. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann macht das doch gerne mit Ko-fi, meine kleine virtuelle Kaffee-Cioccino-Kasse. Ihr könnt das einmalig oder monatlich machen. Und ja, damit würdet ihr mich ja sehr unterstützen, gerade was so Sachen wie Serverkosten und ähnliches dann betrifft. Ihr müsst es nicht tun, aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bevor Jasmin das gleich alles zusammenfasst, an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern alles gnadenlos. Also für alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, schaut euch den Film an und dann kommt ihr einfach wieder. Genau, worum geht's eigentlich in Lisa Frankenstein?
Ja, es geht um Lisa Swallow, die in dem Jahr 1989 einen schrecklichen Mord an ihrer Mutter überlebt hat, jetzt an einer neuen Schule ist und in einer Familie aufgenommen wurde, in die eben ihr Vater eingeheiratet hat. Und sie verbringt viel Zeit auf dem Friedhof, dem Bachelor's Grove, wo sie ja besonders in einem Grab herumhängt und vom Grabstein Namen abpauscht und sich eine Gothic-Romanze vorstellt. Sie wird dann von ihrer Schwester Taffy mit zu einer Party genommen, nimmt dort ziemlich hart Drogen, also gegen ihren Willen, kriegt es einfach zugesteckt. Und ja, in derselben Nacht gibt es dann ein Gewitter, ein Blitz schlägt auf dem Friedhof ein. Und während Lisa gerade bisschen Ärger zu Hause hat, taucht dann plötzlich der wiederauferstandene Leichnam des feinfühligen, ja, 19. Jahrhundert Gentleman, der in dem Grab lag, an dem sie so viel Zeit verbracht hat, bei ihr auf. Ihm fehlt ein Arm und noch andere Körperteile. Ja, ist komplett verdreckt, aber ja, er und Lisa finden eine Verbindung. Sie hält ihn in ihrem Wandschrank für eine Weile, macht ihn sauber, zieht ihn an und er gibt ihr danach dann auch immer wieder die Kleidung aus dem Wandschrank, die sie anzieht, und so hat sie so ein Gothic-Makeover, das sie auch in der Schule beliebter macht. Es kommt dann allerdings so, dass ihre Stiefmutter ja damit droht, Lisa ins Sanatorium einzuweisen im Grunde, und dann greift der Leichnam, der Wiederbelebte, die Stiefmutter an, tötet sie, und weil die Gelegenheit schon mal da ist, nimmt man ein Ohr von ihr und dann hat er plötzlich ein Ohr. Später töten sie dann noch einen übergriffigen Klassenkamerad von Lisa, nehmen dessen Hand für die Kreatur, und so wird die Kreatur halt immer mehr menschlich und auch in der Darstellung, ich würde mal sagen, normschöner. Morde geschehen, ist eskaliert dann so weit, dass in Slow Motion ein sozusagen untreuer Crush von Lisa, von der Kreatur, im Grunde mit der Axt entmannt wird, sie Polizisten ein offenes Grab werfen, ja, der abgetrennte Penis dann beim Monster befestigt wird für das erste romantische Liebesabenteuer, und schließlich, ja, Lisa den Tod wählt und selber als, ja, untotes Geschöpf wieder aufersteht, und dann sind sie am Ende beide untot und sind auf einer Parkbank, und es wird einem Gedicht an Mary Shelley von Percy Shelley romantisch abgeschlossen, dass Lisa von der Kreatur, die damit ihre ersten Zeilen im ganzen Film spricht, vorgelesen wird, und drumherum gibt es sehr viele Anspielungen auf das Kino und die Kultur der 80er Jahre und Highschool-Drama.
Mhm. Genau, kurz und knackig, und auf diverse Sachen werden wir später auch nochmal genauer eingehen. Genau, ich mache da mal weiter mit so ein paar Behind-the-Scenes-Geschichten rund um den Film. Normalerweise mache ich das ja so, dass ich ja dann zum Beispiel die RegisseurInnen oder die DrehbuchautorInnen oder Ähnliches dann vorstelle. Da hier aber die Infos dann doch ein bisschen knapper sind, habe ich jetzt mich jetzt für ein allgemeines Behind-the-Scenes dann auch entschieden. Also, genau, das Drehbuch zu diesem Stoff stammte von Diablo Cody, die man zum Beispiel auch von Juno kennt. Und sie hat das Drehbuch zu diesem Film während der Pandemie geschrieben, weil sie dann endlich mal Zeit hatte, eine Geschichte über einen toten Boyfriend zu schreiben, was sie schon immer mal machen wollte. Warum sie das bisher nicht konnte, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall war das so. Und genau, warum unsere Hauptfigur Lisa heißt, das kommt nicht von ungefähr. Und zwar gibt es einen Film aus den 80ern von John Hughes, nämlich Weird Science. Und da gibt es dann zwei Typen, die sich auch so Frankenstein-ähnlich dann eine Traumfrau erschaffen wollen. In dem Fall ist es mit Hilfe eines Computers, und diese nennen sie halt Lisa. Und Diablo Cody dachte sich so, warum drehen wir das nicht einfach mal um? So, warum ist nicht eine Frau mal diejenige, die dann einen Traummann in Anführungszeichen erschafft? Und sie hatte auch, ich fand es so witzig, als ihr vorhin beide Jennifer's Body erwähnt hat, weil Cody selber dann auch mal in dem Interview gesagt hat, dass dieser Film im gleichen Universum dann auch spielt wie eben Jennifer's Body. Ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, wie die Qualität ist, aber ja, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass man das ins gleiche Universum auch irgendwie setzt. Und genau, dann, wie kam jetzt Zelda Williams ins Spiel, die Regisseurin? Also für alle, die sie nicht kennen, das ist die Tochter des verstorbenen Schauspielers Robin Williams. Ich denke mal, den kennen die meisten. Und sie hat quasi mit diesem Film ihr Spielfilmdebüt gefeiert. Die hatte davor eher so Kurzfilme gemacht. Und
ja, waren aber ganz gut. Also Schwimmen mochte ich zum Beispiel gerne.
Ja, genau. Auf Schwimmen wollte ich nämlich gerade zu sprechen kommen. Weil Cody ist nämlich letztendlich auf diesen Film dann auf sie aufmerksam geworden von 2018. Der spielt in der BDSM-Szene. Und Cody dachte sich so, sie wäre doch eine ideale Kandidatin für ihr Skript. Gerade auch, weil Williams durch den tragischen Tod ihres Vaters dann halt eben diese Trauerarbeit ja auch wirklich sehr gut kennt. Und Williams selber, die hat das dann wiederum über einen Freund von Cody dann zugesteckt bekommen, ohne zu wissen, dass das Drehbuch von Diablo Cody ist. Und die war dann sofort hooked und hat dann gesagt, hey, ich will das unbedingt gerne machen, weil sie auch selber eine sehr große Liebe für Horrorfilme hat und auch für die 1980er Jahre. Und sie, so sagt sie auch selber, im Gegensatz zu den Filmen ihres Vaters, einen doch sehr schwarzen Humor hat, der auch Teil ihrer, ja, Traumabewältigung auch ist. Also sie geht dann mit Sachen, die sie beschäftigen, sehr viel mit so, ja, so einem schwarzen Humor dann irgendwie ran. Was man, finde ich, auch in dem Film auch ganz gut merkt. Und ja, laut Williams sollte der Film dann vor allem eine Kombi aus so John Waters Filmen dann sein und Nightmare on Elm Street. Und genau, dass der Film 1989 spielt, das ist kein Zufall. Das ist nämlich tatsächlich Sarah Williams Geburtsjahr. Und ich habe dann noch ein sehr schönes Zitat gefunden, gerade was die 80er Jahre betrifft. Das werde ich einmal kurz vortragen. Das hat sie in einem Rolling Stones Interview mal gegeben. Ich vermisse Filme, die eher wie Beetlejuice waren, mit ihren enormen Menge an ungezügelter, ungehinderter Kreativität und farbenfroher Wildheit. Heute erwarten die Leute, dass Filme so ausgefeilt und schnell geschnitten sind. Ich dachte mir, okay, was wäre, wenn wir das beiseite lassen und versuchen würden, einen echten 80er-Jahre-Film zu machen? Keine moderne Neuinterpretation der 80er Jahre, sondern das tatsächliche Tempo, die Farben und die Kamerawinkel der Filme, die ich geliebt habe. Und seltsamerweise hat mich niemand davon abgehalten. Fand ich übrigens ein sehr schönes Zitat von ihr. Und genau, zu der Kreatur selber, also sie wird auch in den Credits als The Creature beschrieben, gespielt von Cole Sprouse, den man vielleicht durch Zack und Cody noch kennt, da ist er einer der Zwillinge. Und er hat dann selber auch mal gesagt, er wollte schon immer mal ein Monster spielen und mit dem Film hatte er tatsächlich die Gelegenheit dazu. Und er hat sich dann monatelang von einem Pantomimen coachen lassen, um ähnlich wie ein Buster Keaton halt eben nur mittels Mimik Gefühle ausdrücken zu können. Und äußerlich, so hatte ich das dann verstanden, ist seine Figur an den Charakter Bub aus dem Film Day of the Dead angelehnt. Also das ist ja auch so eine Zombie-Figur. Und genau, eigentlich war das auch so vorgesehen, dass der Film ein R-Rating kriegen sollte. Also bei uns in Deutschland wäre es ein FSK 18. Aber man hat sich dann doch dagegen entschieden, man hat das Ganze doch im Schnitt dann runtergedampft, um halt den Film einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen. Und dann wurde auch noch erklärt, was dann das ursprünglich mal war. Also es gab zum Beispiel viel mehr Drogen. Also allein Lisa ist dann viel häufiger dabei zu sehen, wie sie Joints auch raucht und auch dann bei sich privat zu Hause. Und auch die Gewaltszenen sind deutlich blutiger und expliziter gewesen. Also zum Beispiel dann das Finale, wo auch Tev mit dabei ist, gegen ihren Willen, wo sie auch so halb blutverschmiert herumläuft, was so ein bisschen an Carrie erinnern sollte. Das haben sie nachträglich dann noch digital noch runtergedampft. Also ursprünglich war sie noch blutverschmierter gewesen, wo ich dachte, wow, das muss eine Heidenarbeit gewesen sein, das zu retuschieren. Und genau, du hattest es in der Inhaltsangabe schon ein bisschen angerissen. Es gibt diverse Anspielungen auf den Frankenstein-Stoff, beziehungsweise auf die Verfilmung dessen, mal mehr direkter, mal etwas subtiler. Also wie zum Beispiel der Name Shelley von der einen Tante, also gerade in der Szene mit dem Vibrator. Die Maske des Mörders, also der dann die Mutter von Lisa ermordet hat, das ist eine Referenz an Frankensteins Braut aus dem Film. Oder genau, das erwähnte Gedicht, was dann die Kreatur am Ende dann Lisa vorliest. Und genau, noch so ein kleiner Hinweis zu Schönes Biest. Wir haben ja wirklich sehr viele Referenzen zu diversen Filmklassikern, sowohl aus der Stummfilmszene als auch von den Talkies. Und in der Szene, wo Lisa und die Kreatur miteinander Sex haben, da haben wir ja dann diese Scherenfiguren-Szene. Und ursprünglich sollten noch viel mehr Szenen aus Filmklassikern drin sein, unter anderem La Belle La Bête von Jean Cocteau oder auch Creature from the Black Lagoon. Aber man hat sich dann am Ende dann doch dafür entschieden, das im Schnittfinal dann doch rauszuschneiden. Also, dass dann die Szene wirklich nur noch auf diese Scherenschnittfiguren reduziert ist. Aber die Szene funktioniert trotzdem. Die ist trotzdem sehr schön. Genau. Dann kommen wir mal zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn eigentlich zu dem Film? Also, Jasmin, du hattest den Film ja relativ frisch geschaut und du hast jetzt gerade eben nett gemacht. Von daher würde ich jetzt einmal Shara den Vortritt lassen. So, was ist denn aktuell, auch jetzt nach dem Rewatch, so dein Eindruck zum Film?
Ich glaube, man konnte jetzt schon so ein bisschen raushören, dass wir den, glaube ich, ganz generell ganz gut fanden. Mhm. Also jetzt Jasmin und ich zumindest. Genau, also mich hat er halt direkt komplett gecatcht. Also einfach dieses 80er-Jahre-Setting, dass es so eine überzogene Horrorkomödie ist, die irgendwie so Teenager-Geschichten, Coming-of-Age-Kram irgendwie erzählt. Dann großer Fan von Frankenstein. Und ich fand viele Dinge einfach richtig gut gemacht. Also zum Beispiel die Beziehung zu Taffy, die ja erst so ein bisschen wie so ihre Gegenspielerin wirkt und das am Ende dann tatsächlich gar nicht ist. Und es gibt ja auch dann am Ende diese auch witzige, aber auch irgendwie ein bisschen emotionale Szene, wo Lisa sich auch irgendwie bei ihr dafür bedankt, dass sie nicht die klassische Mobberin ist, weil sie das sonst von irgendwie Mädchen ihrer Art kennt. Das fand ich irgendwie ganz schön, dass das so eben nicht in das Klischee gespielt hat. Das ist jetzt irgendwie ihre überzogene Stiefschwester, die cool ist und in die Clique passt und ja, Lisa halt nicht. Genau, dann halt einfach das ganze Gothic-Thema ist halt irgendwie total schön gemacht. Also einmal die Looks von Lisa und einmal halt, ja, die Liebesgeschichte zwischen den Zweien. Und deswegen mochte ich den Film tatsächlich sehr gerne.
Mhm. Jasmin, was ist dein Eindruck?
Ja, ich denke, das ist einfach ein sehr unterhaltsamer Film. Also mir ist klar, dass das jetzt nicht der künstlerischste oder anspruchsvollste Film der Welt ist. Er hat durchaus auch Tiefe in einigen Momenten, aber für mich ist das halt so ein Crowdpleaser-Film. Man kann den sich angucken und es passiert immer irgendwas Unterhaltsames und das Tempo erlaubt eben auch, sich ein bisschen auf die liebevollen Set-Design-Details zu konzentrieren. Diablo Codys Dialoge sind ja immer sehr dicht und voll von irgendwelchen coolen Redewendungen und gerade im Englischen bin ich da auch durchaus Fan einfach der Dialoge. Man kann die auch sozusagen für die Handwerkskunst des Dialogschreibens sich gut anhören. Also ja, ich mag es als Unterhaltungsfilm, gute Laune Kino sozusagen für mich.
Mhm. Ja, verstehe ich total. Also ich mag den Film auch durchaus, der ist bei weitem nicht perfekt, aber gehe ich auch mit Sharon damit so, also gerade so von der Ästhetik her spricht er einen unglaublich an. Also gerade wenn man selber auch so Tim Burton-Fan ist und sowas und dann halt so dieses überdrehte Gefühl zu Suburbia-Ding auch irgendwie hat und die 80er Jahre, gerade wenn man selber irgendwie ein Kind der Zeit ist, das holt einen schon extrem ab und auch von der Figurenzeichnung finde ich das total schön. Was mich anfangs ein bisschen gestört hatte, auch so beim ersten Sehen, war das Pacing, wo ich auch so dachte, so irgendwie fühlt sich das manchmal ein bisschen off an. Aber jetzt gerade auch im Lauf der Recherche, dann nach dem, was ich ja dann auch gelesen hatte von Williams, so von wegen, dass sie ja eher dieses Tempo der 80er Jahre aufgreifen wollte, dachte ich so, ja okay, die hat sich was dabei gedacht. Also das ist nicht ohne Grund so geschnitten, wie es geschnitten ist. Oder so auch so, ja, vom Szenenaufbau her so gestaltet. Und ja, das Production Value ist einfach fantastisch. Also allein so Details wie im Haus von der Stiefmutter, dass überall so diese Pastellfarben sind, so mit diesen, ja, Petrol und Rosa und überall sind Muschellampen. Die sind den ganzen Tag im Anzug. Das sind so diese kleinen Details, die ich dann auch sehr liebe. Also ich habe ja Kostümbild studiert und selbst solche Sachen mit Kostüm und Szenenbild, so da gehe ich sofort so, ich liebe es total. Und ja, tatsächlich die beiden Hauptfiguren, ich finde, das passt so unglaublich gut. Man kriegt irgendwie sofort ein Gefühl. Ich habe aber auch tatsächlich das Gefühl, dass es ein Film ist, der eher beim weiblich gelesenen Publikum zieht, würde ich jetzt mal so definieren. Also die meisten negativen Kritiken, die ich gelesen habe, waren vor allem von Männern, dass die gesagt haben, so nee, irgendwie können die überhaupt nicht nachvollziehen, was es mit diesem Film auf sich hat. Aber ich habe das Gefühl dann, ja, eben so bei weiblich gelesenen Personen oder nicht binären Personen, dass die, glaube ich, eher mit diesen Themen, die in dem Film verhandelt werden, auch connecten können. So diese von wegen, so, wie ist das überhaupt, ein Außenseiter zu sein? Wie ist es denn auf einmal, wenn man so eine Art Make-off hat und auf einmal wird man beachtet oder nicht? Wie geht man mit dem Thema Trauer um? Wie geht man damit um, dass man halt nicht so ist wie die restlichen Leute? Also ich habe mich da auf jeden Fall sehr abgeholt gefühlt und ich habe den Film jetzt nochmal zweimal gesehen im Anschluss nach dem ersten Watch und habe dann gemerkt, so mit jedem Mal mag ich den Film dann doch irgendwie lieber. Also irgendwie, manche prophezeien ja schon, das könnte nochmal ein späterer Kultklassiker werden. Man weiß es nicht, also man kennt das ja auch von anderen Filmen, so die am Anfang total verrissen wurden, weil die einfach weit ihrer Zeit voraus waren. Und vielleicht könnte das ja auch nochmal so eine kleine Perle werden, die dann erst in ein paar Jahren noch ein bisschen mehr Anerkennung finden. Ich würde es dem auf jeden Fall gönnen.
Wie Jennifer's Body halt auch. Und auch da war Femmefeindlichkeit ein großer Faktor, warum Leute es nicht wollten. Das ist halt, ist ja ein Mädchenfilm mit Mädchenthemen. Und dann fühle ich mich nicht abgeholt. Und das, dann kritisieren sie es schlecht. Und ja, verkennen eben, dass das auch einfach eine Perspektive ist, die in Filmen vorkommt und vorkommen darf, und dass es jetzt erstmal kein Qualitätsurteil ist, dass zum Beispiel die männliche Hauptfigur kein Wort spricht. Bei anderen Dingen wird ihr das nicht so auffallen.
Ja, das meinten auch dann Cody und Williams, dass sie so ein bisschen Sorge hatten von wegen, naja, die männliche Hauptfigur spricht nicht. Und das könnte eventuell ein Problem werden beim Casting, im Sinne von, okay, welcher Mann lässt sich denn auf so eine Rolle überhaupt ein? Und Cole Sprouse ist ja da direkt aufgesprungen, hat dann gesagt so, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Also allein der Aspekt von wegen, ich kann ein Monster spielen, kann ich sehr gut verstehen. Also ich habe ja mal in der Theater-G gespielt und ich durfte auch mal einen Bösewicht spielen. Das ist therapeutisch so hilfreich, das macht so Spaß. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Und er kann ja wirklich da all in gehen. Also man merkt wirklich, dass sie alle Spaß hatten in irgendeiner Form. Also das sieht man auch so in den Behind-the-Scenes-Videos auch, wo man das Gefühl hat, so okay, die nehmen die Sache auf jeden Fall sehr ernst, aber die gehen auch mit einem gewissen Augenzwinkern an die Sache ran. Also die haben dann oftmals sehr viel gelacht, auch beim Dreh. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zumindest die Outtakes sprechen dafür.
Das finde ich eigentlich bei so Filmen immer ganz schön, wenn man die halt guckt und sich dann auch in einzelnen Szenen denkt, so, boah, das muss so witzig gewesen sein, das zu drehen. Mhm. Das gibt dem Ganzen dann halt nochmal so einen extra Charme, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man auch so Sachen dann hört, so von wegen allein so dieses pinke Haus, das gibt es so tatsächlich in echt, das haben sie wirklich so gefunden. Oder auch so Sachen wie mit der Schule, das war ja in einer Zeit gedreht worden, wo ein regulärer Unterricht dann stattgefunden hat, und dann mussten die immer diese Zeitslots finden, von wegen, wann können die jetzt drehen und wann nicht und so. Aber selbst, dass diese Schule so mit diesen knallroten Schließfächern existiert, wo du auch denkst, so, wie geil ist das denn? Oder auch sehr schön fand ich dann auch mit dem Friedhof, dass dann, die haben das irgendwo in einem Waldstück dann neu aufgebaut. Also zumindest dann der Friedhof, wo dann halt die Kreatur herkommt, so. Aber die ganzen Gräber waren immer nur gefühlt 30 Zentimeter tief und da mussten die immer ein bisschen tricksen mit der Kamera, dass es möglichst tief aussieht. Und ich mir denke so, ja, ja. Also ich weiß nicht mehr, wie deren Budget war, aber man hatte schon das Gefühl gehabt, also allein für Szenenbild konnten die doch nochmal ordentlich da in die Tasche greifen. Ja.
Ja, und New Orleans, also da wird das gedreht, macht einen ganz guten Chicago vor Ort. Also der Bachelor's Grove ist tatsächlich halt ein Friedhof mit dem Ruf, verflucht zu sein in Chicago, in den Vororten, wo halt auch die ganzen John Hughes-Filme spielen. Also es ist halt so eine sehr lokale Referenz, auch wenn sie es halt da nicht vor Ort gedreht haben, sondern eben New Orleans, weil die Filmförderung da besser ist.
Ja, oh Gott, Filmförderung, das ist ja auch so ein Kapitel für sich. Das ist ja schon hier in Deutschland so eine Katastrophe, aber ja, mit einem der Gründe, warum ich dann irgendwann gesagt habe, so nee, ich werde in dem Bereich nicht mehr arbeiten, weil das Problem ist natürlich auch bei so Filmförderung, dass entsprechend auch dann die Gelder nur in bestimmten Bundesländern für Personal ausgegeben werden dürfen. Und da denke ich mir auch so, yay, das macht die Arbeitssuche nicht unbedingt einfacher. Aber naja, ich weiß nicht, wie es in Amerika so ist dann so, aber das klingt auch nicht unbedingt viel einfacher. Aber ich habe das Gefühl, so die haben auf jeden Fall das Beste rausgeholt, was geht. Und gerade für ein Spielfilmdebüt, das ist schon eine coole Sache dann irgendwie. Also da hatte ich das Gefühl, ob so da konnten die wirklich dann das Beste aus dem rausholen, was das Skript auch hergegeben hat, so, und was dann halt die Locations und ähnliches dann auch hergaben. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr charmant. Also man hat das Gefühl, da steckt schon sehr viel Liebe in den Film, auch wenn das nicht alle erkennen von außen. Zumindest so mein Eindruck. Genau, aber dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal weiter Richtung Analyse. Und zwar in diesem Podcast geht es ja eben um die Variation und Adaption von dem Schön des Biest-Märchen und dass man da so ein bisschen Deep Dive geht bei dem Thema, was wir heute dann besprechen. Wie weit gibt es da Parallelen und Unterschiede? Also mir ist natürlich klar, das ist jetzt keine 1:1-Adaption des Märchens, aber zumindest das Beauty and the Beast-Trope taucht ja hier auf jeden Fall auf. Habt ihr denn noch irgendwelche Gemeinsamkeiten so mit dem Märchenstoff für euch entdeckt oder irgendwelche Sachen, die euch besonders extrem aufgefallen sind, die dann halt im Vergleich zu den Märchen doch sehr, sehr anders sind? Wer möchte den Anfang machen?
Ich kann gern anfangen. Ich fand ganz interessant, dass sie, es ist ja in dem Märchen so, dass Belle quasi unter den Geschwistern so ein bisschen die Genügsame ist und so ein bisschen die andere, also the odd one out ist. Mhm. Und das fand ich hier ganz spannend, dass es halt dann quasi in Form von sie ist halt der Gothic-Teenager und ihr ist irgendwie was Schlimmes passiert und deswegen ist sie auch so ein bisschen, ja, sie weiß nicht so ganz, was sie in sozialen Situationen macht oder machen soll. Das sieht man ja in dieser Party-Szene zum Beispiel auch. Mhm. Genau, dass sie dann halt ja auch Dinge romantisiert, die andere Teenager nicht romantisieren. Eben, dass sie eben auf diesem Friedhof rumhängt und dass sie auch genau das Grab der Kreatur quasi so romantisch findet. Und das fand ich auf jeden Fall als Gemeinsamkeit ganz spannend. Unterschied hat man natürlich, die sind jetzt irgendwie nicht in einem Schloss eingeschlossen und es gibt auch irgendwie, die Verwandlung ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht so super krass. Ich meine, am Ende sieht er halt schon schöner aus als am Anfang, also auf jeden Fall lebendiger als am Anfang. Er kann halt reden. Die Frage ist halt, kann er reden oder kann er sich halt nur mit Lisa verständigen, weil sie ja jetzt auch ein Zombie ist? Mhm. Das weiß man am Ende halt dann nicht so genau. Und ja, wenn man jetzt so davon ausgeht, dass die Schöne und das Biest ja so ein bisschen die Zeit abläuft oder die Zeit irgendwie davon rennt, haben wir ja am Ende quasi, dass die Polizei denen irgendwie auf die Schliche kommen und deswegen Lisa sich auch dafür entscheidet, quasi den Tod zu wählen.
Mhm. Genau, damit sie nicht erwischt wird. Jasmin, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, das Geschwisterthema mit Heffi hätte ich auf jeden Fall auch erwähnt. Also, dass die Schwester hier sehr anders dargestellt wird und dieses Elternschub ein bisschen gebrochen wird. Dafür haben wir eine böse Stiefmutter. Das ist jetzt auch mal drin. Es ist halt ein Film, der sich eben auch mit Frankenstein einiges an Tropes teilt. Hm. Also ist ja, also Schöne das Biest ist, glaube ich, halt nicht die Hauptanspielung oder die Hauptreferenz, wenn man so fragen würde, wie es da ist. Deswegen, ja, sind natürlich auch Überschneidungen da, aber ich würde jetzt sagen, strukturell halt nicht so viel. Es ist halt mehr dieses, also Lisa wird ja im Grunde auch eher zum Monster, als dass das Monster am Ende vollends zu einem Menschen geworden ist. Aber es ist schon ein, wir bleiben am Ende in seiner Welt-Ding irgendwie. Also dass sie aus ihrer ja Vorstadtsituation rauskommt und was anderes macht am Ende.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte mir auch so ein paar Sachen nochmal aufgeschrieben, so was so Gemeinsamkeiten und Unterschiede betrifft. Also halt so die klassischen Gemeinsamkeiten. Wir haben wieder mal eine tote Mutter, ganz klassisch. In diesem Mal wird es natürlich jetzt sehr doch vom Thema sehr präsent dargestellt. Also eben, dass dann klar ist, okay, die Mutter ist dann wirklich nicht bei der Geburt gestorben, sondern die ist wirklich explizit ermordet worden und sie hat das mitbekommen. Und dann nicht mal 2 Jahre später musste sie dann mit ihrem Vater dann ihr altes Zuhause verlassen, ist dann halt in das Haus der Stiefmutter dann gezogen. Im Grunde ist sie ein bisschen Gefangene ihres Palastes, in Anführungszeichen, weil abgesehen von ihrem Zimmer kann sie da nichts machen. Das ist alles dann Janets Welt. Und ja, dann haben wir natürlich das Klassische von wegen, sie ist so die Normhübsche und er ist das Biest. Und sie hat dann auch anfangs extreme Angst vor ihm, verliert es aber dann relativ schnell und kümmert sich dann auch sehr um ihn. Und was mich überrascht hat, ist dann halt so eine kleine Referenz auf den Villeneuve-Text, also den frühesten Schönes Biest-Text, wo es ja dann auch ist, im Originaltext, da verliebt sich die Schöne in einen Prinzengestalt in ihrem Traum und versteht aber nicht die Verbindung zwischen diesem Traumprinzen und dem eigentlichen Biest, dass es eine und dieselbe Person ist. Und hier haben wir im Grunde eine Situation, von wegen sie ist ja dann in diesen Zeitungsredakteur-Schüler Michael total verknallt, sieht aber dann halt die Avancen von der Kreatur nicht so wirklich oder nimmt sie nicht so richtig wahr. Das ist dann der ewige BFF, in Anführungszeichen, bis zum Schluss, wo sie das erst dann so richtig erkennt. Und dann haben wir auch extrem viele Blumen in Lisas Zimmer. Also da haben wir dann auch so diese Blumenthematik, dann auch, die dann aufgegriffen wird. Und was auch sehr stark ist, ist dann halt die eingeschränkte Kommunikation. Das ist im Originalmärchen auch, dass dann durch den Fluch er dann nicht so mit ihr kommunizieren kann, wie er das möchte. Gut, das ist eher ein bisschen einfältiger dargestellt und hier ist es ja tatsächlich so, dass er zumindest mit Worten nicht mit ihr reden kann, weil ihm die Zunge wortwörtlich fehlt. Aber er versucht das halt durch Mimik und Gestik dann irgendwie auszugleichen, was erstaunlich gut funktioniert. Und was natürlich auch sehr starkes so als Element ist, dann er hofft quasi durch Lisa auf eine Erlösung, weil er bittet sie ja förmlich darum, von wegen, ja, hilf mir wieder vollständig zu sein. Also von wegen, ihm fehlt ja die Hand, eben fehlt das Ohr und die Zunge und ja, seine Geschlechtsteile. Das ist natürlich im Originalstoff nicht, aber zumindest dieser Aspekt von wegen, er möchte eine Erlösung durch sie dann haben. Das ist natürlich dann auch definitiv eine Parallele zum Märchen. Von den Unterschieden her, genau das hatten wir schon angesprochen, wir haben ja halt ein modernes Setting, in dem Fall das Jahr 1989. Dann eben diese Frankenstein-Bezüge, die natürlich sehr stark ausgeprägt sind. Dann genau, dass die Mutter ermordet wurde. Was mich am meisten krass aufgeregt hat, war einfach der Vater, weil im Originalmärchen ist es ja so, dass er ja dann halt wirklich mit seiner jüngsten Tochter, also der Schönen, dann halt so eine sehr, sehr innige Beziehung hat, dass die ja quasi schon von der Stellung her seiner Ehefrau fast gleicht, also weil er ihr alles anvertraut im Vergleich zu den Geschwistern. Und hier ist er quasi so ein bisschen der Aschenputtelvater im Sinn von, er ist zwar da, aber halt nicht im richtigen Sinne da. Also von wegen, er hilft Lisa eigentlich auch nicht wirklich, der ist dann so unter der Fittiche von Janet. Und genau, halt diese Geschwistersituation, die ist ja komplett anders. dass wir dann halt nicht dieses Klassische haben, von wegen, wir haben ganz fiese Schwestern, sondern wir haben doch eine erstaunlich liebe Stiefschwester. Und das fand ich auch interessant beim Filmkommentar, dass auch Zelda Williams meinte, dass ihr dann dieses, was Cheryl auch gesagt hatte, mit dem, dass Lisa Tev auch dann wirklich sehr deutlich sagt, von wegen, ich hab dich super lieb und so, und ich weiß es zu schätzen, dass du versucht hast, lieb zu mir zu sein, dass das wirklich mal ausgesprochen wird. Also, dass dann wirklich dann diese Geschwisterverbindung auch nochmal hervorgehoben wird. Das fand ich dann auf jeden Fall auch sehr schön. Und genau, auch interessant, also wir haben hier nichts mit Magie im klassischen Sinne zu tun. Also es wird nicht so ganz klar, was es jetzt mit diesem Blitz dann wirklich auf sich hat oder nicht, ob da vielleicht doch irgendwas Magisches drin ist, aber so dieses klassische, unsere Beast-Figur ist durch einen Fluch so geworden, wie er ist, das haben wir hier ja gar nicht, sondern wir haben im Grunde genommen einen Untoten, der durch einen Blitz dann wiederbelebt wird und ja, durch diese so ein Lahmhang, das ist auch so ein absurdes Detail, er dann so Stück und Stück mit jedem Körperteil dann einfach immer normschöner wird oder menschlicher wird, also auch so in seinem Äußeren. Und ja, dass man das irgendwie nochmal hervorhebt, also dass dann Elektrizität dann immer ein großer Faktor ist in der Geschichte. Und ja, dass selbst wenn er dann auch ganz am Ende, wo sie ja miteinander Sex haben, er dann eigentlich schon mehr oder minder sein Aussehen abgeschlossen hat, dass er eigentlich immer noch halt ein Untoter ist, also wo er dann auf ihr liegt und dann fallen trotzdem noch Käfer irgendwie raus und man denkt so, das klingt irgendwie eklig, aber sie nimmt ihn ja trotzdem irgendwie an. Und genau, dann halt eben, dass er zu ihr wiederum kommt und weil er dann dort lebt und nicht andersherum, sonst war es ja immer so in den klassischen Märchen, dass sie halt in sein Domizil dann kommt und hier ist es genau andersrum, also dass er sich quasi ihrer Umgebung anpassen muss. Und ja, und dann halt so dieses Aspekt von wegen so, dass sie am Ende kurz davor ist, ihn zu töten. Das hat man in bisherigen Märchen auch noch nicht, sondern da geht es immer darum, oh, er ist kurz vorm Sterben und ich komme zu ihm, um ihn zu retten. Und hier ist es ja quasi ja gar nicht so, weil sie sieht dann irgendwann, nee, mit seiner Mordlust, das wird dann doch ein bisschen zu extrem, ich werde ihn jetzt doch töten, bis sie dann erst checkt, oh, er hat das tatsächlich meinetwegen dann gemacht, so, weil er mich liebt und so. Kann man davon halten, was man möchte, aber das ist zumindest ein Aspekt. Und natürlich der Schluss, dass sie dann quasi den Freitod wählt, also im Sinne von, dass sie dann sich selber in diese Sonnenbahn klärt und dann halt ihn dazu auch bewegt, zu sagen, hey, stell das Ding auf Maximum und denk dran, der Tod ist nicht von Dauer. Also, dass sie bewusst selber ihr Menschsein aufgibt, damit sie halt von der Polizei nicht mehr erwischt wird und dann es in Kauf nimmt, dass sie fortan als Kreatur an seiner Seite dann auch lebt. Es ist im Grunde so ein bisschen offenes Ende, wie es dann weitergeht, aber man kann sich dann vorstellen, naja, dass er dann jetzt künftig versuchen wird, auch für sie dann Körperteile dann zu finden, damit sie dann auch wieder normaler aussieht, aber unabhängig von ihrem alten Leben. Ja, was sind denn euch sonst noch so für Besonderheiten aufgefallen, was diesen Film dann auch betrifft? Also gerade auch so, was die Darstellung unserer Hauptfigur noch betrifft.
Ich fand, also über Lisa haben wir jetzt ja schon viel gesagt, so die ist halt, wie gesagt, sehr, sehr so 80er-Gothic-mäßig unterwegs und wird ja auch quasi durch die Kreatur da noch so ein bisschen mehr mit ihr hereingezogen. Er gibt ihr dann irgendwie auch so Klamotten aus diesem Schrank heraus und es ist ja total so klassisch und ein bisschen klischeehaft. Sie hat halt irgendwie eine Verbindung zu dem Tod, einmal durch ihre Mutter und dann eben, dass sie da auf dem Friedhof irgendwie Tote romantisiert, die vor Jahrhunderten gestorben sind. Und da passt es natürlich irgendwie ganz gut, dass sie so einen Liebhaber hat oder findet, der halt eben total was ganz anderes und irgendwie diese Verbindung zum Tod hat. Das haben wir ja bei Frankenstein teilweise, aber zum Beispiel haben wir das ja ganz oft bei so Darstellungen von Vampiren oder von Dracula, jetzt auch im letzten Nosferatu, ist irgendwie sau ekelig und trotzdem ist da irgendwie so eine sexuelle Anziehung und Bindung und das kennen, glaube ich. Also da können sich auch viele Leute tatsächlich mit identifizieren, also so abstoßend oder so merkwürdig, wie man das auch findet, ist, glaube ich, der Tod einfach irgendwie eine starke Faszination, die sie dann eben auch irgendwie in ihrem Leben mit sich herumträgt. Und die Kreatur, da habe ich, als ich den geguckt habe, habe ich halt so richtig gedacht, so, das ist klar, hat das eine Frau geschrieben. weil er ist ja wirklich, also abgesehen von den Morden, die er dann irgendwie begeht, die er ja aber alle irgendwie für sie begeht, also bei der Stiefmutter eben einfach, weil sie so fies und ekelhaft zu Lisa ist.
Es war Notwehr.
Bei dem Liebhaber, ja. Dann bei dem Liebhaber halt, eben weil er irgendwie einmal fremd geht und dann halt, weil er halt sein Geschlechtsteil haben möchte, um mit Lisa irgendwie Sex zu haben. Klassische ist natürlich auch so Coming-of-Age-Ereignis. Trotzdem wird er ja irgendwie sehr liebevoll dargestellt. Er greift jetzt auch nicht total willkürlich irgendwie Leute an, also nicht so, wie wir das jetzt im, ja, hier im Frankenstein-Film, hier der klassische erste da haben. Genau, er spielt ja dann auch Klavier für sie und ist ja irgendwie auch eine Verbindung zu ihrer Mutter, das Lied, das er da spielt. Und er macht halt eigentlich alles, was er so wirklich tut, macht er halt für Lisa. Mhm. Und es wird ja am Anfang auch gesagt, dass Lisa irgendwie weiß, dass er gestorben ist, nachdem irgendwie die Frau, in die er verliebt war, irgendwie mit einem anderen Mann irgendwie weggelaufen ist. Also er ist halt so ein richtiger romantischer Typ, der halt, wie gesagt, hauptsächlich eigentlich agiert, weil er es für Lisa macht.
Mhm. Ja, das wurde ja auch so schön am Anfang ja auch mit diesen Scherenschnittfiguren dann auch gezeigt, so was mich erst total an Copsprite irgendwie erinnert hat vom Look. Aber die Ursprungsidee kam anscheinend durch den Film Catch Me If You Can. Die haben anscheinend da auch so einen interessanten Vorspann gehabt und dachte sich Williams, hey, das wäre eigentlich auch geil. Weil dann wirklich in vielleicht 2 Minuten dann die komplette Backstory von unserer Kreatur dann auch erklärt wird, wo man ganz genau versteht, von wegen, okay, er ist vollweise, er ist irgendwie im viktorianischen Zeitalter ansässig, er spielt Klavier, lernt dann jemanden kennen und ist total verliebt. Die verliebt sich wiederum in einen anderen Typen und er ist total kreuzunglücklich und dann stirbt er tatsächlich, weil er von einem Blitz getroffen wurde. Und ist dann halt so witzig, weil er halt quasi durch einen Blitz dann wieder zum Leben erweckt wird, in Anführungszeichen. Und musste auch so lachen dann bei diesen Szenen, wenn er dann so sehr emotional wird. Und Lisa hat sich immer beschwert von wegen so, oh, das stinkt so furchtbar, wenn du weinst. Und es tut ihr auch irgendwie so leid, aber sie kommt gegen diesen Geruch dann nicht so an. Und dann auch dann beim Klavierspielen, also wo er schon wieder etwas enorm schöner aussieht. Und er dann total inbrünstig da in dieses Lied aufgeht und sie dann auch inbrünstig da mitsingt. Und man denkt dann erst in dem Moment so, oh, der Text passt total zu meiner Situation. Und dann auf einmal merkt so, oh nein, er ist schon wieder am Weinen. Nein, 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 ich muss das Kissen davor halten, damit dieser Geruch weggeht. Und das ist einfach so... so herzlich um mich. Und ich finde es aber auch so unglaublich niedlich bei den beiden. Also ab dem Moment, wo er dann draußen ja versucht hat, sie irgendwie dann zu kriegen, weil sie die ganze Zeit vor ihm wegläuft und sie ja dann durch diese Rasensprenkler-Situation pitschnachts sind beide, hat er dann das erstmal diese ganze Schlammschicht ja auch von sich dann weg und erst dann erkennt Lisa so, oh Moment mal, da ist ja eine Person dahinter und sie dann auf einmal total fürsorglich wird, also dass sie ihn dann gar nicht mehr so abstoßend findet, sondern dass sie dann sagt so, okay, ich nehme dich mit in mein Zimmer und wir duschen dich jetzt mal ab und ich kleide dich mal vernünftig ein. Und also dass er sogar diese Makeover-Szene so ein bisschen kriegt mit diesen Klamotten, also mit der Montage. Ich habe da auch so gelacht, weil das einfach so absurd teilweise dann ist. Also zumindest dann die Szene dann, wo er dann mit diesem rosa Morgenmantel dann rauskommt, war anscheinend wirklich so ein Take, wo die Schauspielerin nicht wusste, mit was im Outfit er rauskommt und entsprechend die Reaktion war dann echt und so von mir so, oh mein Gott, das ist so großartig. Das fand ich auch schön als so Trivia-Fact. Aber ja. Jasmin, wie ist es bei dir denn? Was ist dir denn bei den beiden noch so aufgefallen? So von der Darstellung?
Ja, wo wir die Klavierspiel- und Singen-Szene haben, ich finde es gut, dass Lisa nicht gut singen kann. Also adäquat kann sie singen, aber es ist halt keine, hier wird eine extreme Profi-Stimme reingebracht, sondern es klingt halt wie ein Teenager-Mädchen, das singt. Ja, genau. Und das fand ich auch schon einfach gut, wie eben diese Figur jetzt nicht überhöht wird in dem, was sie so kann, wie auch Lisa insgesamt nicht der cleverste Mensch ist. Also die trifft halt dumme Entscheidungen und ist in manchen Sachen erstaunlich naiv und das merkt man halt auch. Also sie weiß zwar, wer Papst der Regisseur ist, aber ja, hat dafür von anderen Sachen halt einfach gar keine Ahnung und trifft halt auch die absurdesten Teenager-Entscheidungen. Also das mochte ich, dass eben ihr erlaubt wird, auch in so einem Horrorfilm diese Art von Figur zu sein und das so romantische Dandytum der Kreatur, ja, da kann man halt auch viel rausziehen. Also das ist eben halt auch ein Bezug zur Entstehungszeit von Frankenstein. Zum Beispiel, es ist ja so die Hochzeit der Dandys gewesen in der Regency-Ära. Also Lord Byron war ja im selben Haus und das ist ja halt auch jemand, der da durchaus mit Verbindung steht. Und die Koteletten, die Frisur, auch später, wie er sich anzieht, ist auf jeden Fall Dandytum und dann eben so die Romantik dazu, also ein Schauerromantik-Charakter.
Ja, absolut. Also deswegen hatte ich auch vorhin so diese Assoziationen geschildert mit Sweeney Todd, so, weil gerade in der Szene, wo sie dann bei Michael im Haus sind, wo ja dann die Kreatur sich von dem alten Mann irgendwie die Klamotten dann irgendwie dann angeeignet hat und er dann mehr so mit dieser hochgeschnittenen Krawatte da irgendwie da sitzt und Lisa dann auch mit ihrem Ultra-Gothic-Kleid, was sie sich sogar von Tev irgendwie dann zusammen geklaut hat in irgendeiner Form. Dadurch sehen die ein bisschen aus, so wie eben Sweeney Todd und Mrs. Lovett aus dem gleichnamigen Musical. Das passt eigentlich auch irgendwie extremst gut und der Look steht beiden auch wirklich sehr gut, das muss man dazu sagen. Auch wenn es jetzt von Catherine Newton da nicht die Originalhaare sind, sondern das ist eine Perücke. Aber allein diese Frise ist so abgefahren. Also ich beneide sie um diese roten Locken. Also bei mir sind die nicht ansatzweise so ausgeprägt. Ich wünschte, das wäre so.
Ja, es hat eine gewisse Chaperonigkeit so von ihrem Make-up und den Haaren.
Ja, ich weiß nicht, ob es so beabsichtigt war, aber der Vergleich liegt auf jeden Fall sehr, sehr nah, wo ich dachte so,
das. Ich glaube, das kann nicht Absicht gewesen sein, weil Chaperones Ruhm im Grunde ja eher nach dem Film kam.
Von wegen so, hey, Moment mal, so, das können. Sie profitiert quasi so ein bisschen davon. Ich weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall interessant. Ja, was ich auch sehr schlimm anfand, war ja auch einfach so, dass ja Lisa auch ja so eine Filmnerdin ist. Also man sieht ja auch in ihrem ganzen Zimmer alles voll mit irgendwelchen Filmpostern und Zeichnungen und ähnlichen. Die Zeichnungen sind übrigens original von Zelda Williams, weil sie nämlich das, was du auch eben schon meintest, herausstellen wollte, von wegen, sie wollte jetzt so kein Übermädchen irgendwie dann darstellen, sondern jemand, die auch dann zwar gerne zeichnet, aber auch nicht gut ist. Und entsprechend hat sie gesagt, gut, dann malt sie das jetzt einfach mal selber und entsprechend sehen die Zeichnungen auch so aus. Was ich dann so angenehm down to earth irgendwie finde, wo ich denke, so, ja, das damit kann ich relaten und das finde ich auch so charmant. Und naja, auch so dieses so, an manchen Stellen ist sie sehr naiv, aber ganz ehrlich, mit zwischen 16 und 18, wem ging das dann nicht so? Wer war denn nicht mal irgendwie Hals über Kopf in jemanden verliebt? Und im Endeffekt denkt man sich auch so, oh Gottes Willen, was hat man sich denn dabei irgendwie gedacht? Und dass sie da auch die Zeichen nicht rechtzeitig erkennt, von wegen so, Moment mal, der Typ, auf den ich die ganze Zeit stehe, der will eigentlich überhaupt nichts von mir. Und da kann man sich natürlich auch fragen, so, ist das dann gerechtfertigt, dass sie so sauer auf ihn ist? Oder ob das dann mehr so der Frust ist, weil ausgerechnet Tev diejenige ist, die ihn dann mehr oder minder abgekriegt hat, auch wenn sie das angeblich nicht beabsichtigt hat. Aber das fand ich schon hart.
Vorwürfe sind halt berechtigt.
Ja.
Sie wirft mir halt vor, dass er sozusagen immer der Coolste in der Beziehung sein will und deswegen halt nicht mit ihr zusammen sein könnte, weil sie eben selber Interessen hat.
Mhm.
Und ich glaube, das drückt schon eine Wahrheit über die Figur aus, die sie da durchschaut hat.
Mhm. Ja, definitiv. Und das war ja auch so wirklich als Figur von Michael dann angelegt, so dass er dann nach außen hin immer so tut, als wäre er total intellektuell und total cool und ähnliches, aber in Wirklichkeit das gar nicht ist, sondern der ist ehrlich genauso hohl wie manche andere Person in diesem Film. Und dass er dann eher dann auf so Mädchen steht wie halt Taft und so, die halt so die Cheerleaderin ist und die ist süß und die haut da manchmal Sachen raus, wo man sich so denkt so, bist du dir sicher, dass du das so sagen wolltest in irgendeiner Form? Und Taft ist ja auch noch irgendwie kommentiert, so von wegen so, ja, die Männer wollen immer nur Sex mit mir und er hat mir das Gefühl gegeben, so ich sei nicht so wie die anderen so und oder ich wäre was wert und so. Auch denkst du, aber gut, Taff ist ja auch nicht so viel älter oder jünger als Lisa, von daher steht es ihr natürlich genauso zu, unsinnige Entscheidungen auch zu treffen, aber ist natürlich hart, wenn man denkt so, naja, sie weiß ja, dass Lisa auf ihn steht und lässt sich trotzdem auf so eine Affäre mit ihm ein und tut ja wirklich alles daran, dann irgendwie ständig mit ihm irgendwie intim zu sein und haut dann Lisa auch noch entsprechend an, von wegen so, hey, kannst du mich entschuldigen? Kannst du sagen, ich bin bei der Freundin, ich habe mal was anderes vor? Und du denkst, oh nein, also dass dann Lisa auch entsprechend ausgenutzt wird, im Grunde genommen. Und du denkst, oh man, oh. Die hat ja so schon kaum Unterstützung in ihrem Leben.
Ich fand aber ganz gut, dass das halt auch einfach sein durfte und einfach passieren durfte. Und ich sag das auch relativ oft einfach selber, also auch, weil einfach jetzt Mandiff ist halt irgendwie voll in seinem Teenageralter gerade und man verzeiht Teenagern natürlich auch einfach solche Fehler irgendwie noch eher, also zumindest als erwachsene Person, dass man irgendwie sagt, so, hey, das war halt nicht uncool, aber also es war halt nicht irgendwie cool, aber Teenager sind halt, die lernen halt irgendwie noch total viel, die machen halt Fehler und ich fand's gut, dass es irgendwie trotzdem natürlich Thema und irgendwie auch so ein bisschen Material für Konflikt war, aber dass es auch nicht so übermäßig dann ausgespielt wurde. Das hatte ich auch am Anfang gesagt, dass ich gut fand, dass sich dieser Konflikt dann irgendwie trotzdem eben positiv irgendwie, soweit man das irgendwie für Taffy sagen kann, aufgelöst hat. Genau, deswegen fand ich das eigentlich genauso, wie es dargestellt wurde, eigentlich ganz gut. Es war natürlich klassisch in so einer Horrorkomödie auch total überzogen. Es gab irgendwie so ein Katharsis-Moment, als er dann halt stirbt und die dann irgendwie auf dem Friedhof sich ihre Liebe gestehen und alles. Aber ich fand es halt genau gut, dass es irgendwie mit drinne war, total Teenager, klassisch-mäßig. Man macht da irgendwie Fehler, man denkt nicht darüber nach, wie es der anderen Person geht und ähnliches. Aber dass es halt nicht so übertrieben ausgespielt wurde.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es aber auch so niedlich, denn wenn man dann so sieht, dann so wie dann auch parallel dann halt eben sich diese Geschichte zwischen Lisa und der Kreatur dann so entwickelt, wo ich dann auch sehr überrascht war, wie offen sie teilweise ihm gegenüber auch ist. Und also dann erzählt sie da wirklich relativ intime Sachen dann auch Und dass sie dann irgendwann ihn dann so aufklärt, was es mit diesem Vibrator noch irgendwie auf sich hatte. Und dann dachte ich so, ha, das ist eigentlich auch mal sehr erfrischend. Und wo ich dann auch so dachte, ach, die Kreatur ist aber auch sehr aufgeschlossen. Also der macht das einfach so mit, weil könnte ja denken so, okay, das, er kommt aus einem komplett anderen Jahrhundert. Der müsste eigentlich viel geschockter auf gewisse Sachen reagieren, aber denkt sich so, ach, ich bin bei Lisa, ich bin glücklich, ich höre mal alles an, was sie sagt und gucke, wie ich drauf reagiere. Und es wirkt sehr schnucklig, wie so ein Ehepaar, was schon lange miteinander zusammenlebt und sie dann entsprechend sich ihm auch öffnet. Und das fand ich auch sehr angenehm erfrischend, weil manchmal hat man ja so Love Stories, wo sich zwei Figuren begegnen und dann macht es so zing und wir wollen am liebsten sofort heiraten. Und hier merkt man auch wirklich so nach und nach, wie sie dann sich ihm dann auch so öffnet und er dann halt auch eigentlich wirklich sehr unterstützend ihr gegenüber ist bis zu einem gewissen Grad, wo er dann auch nicht versucht, sich ihr auch irgendwie aufzudrängen, sondern er sagt dann auch so, nee, okay, zum Beispiel auch dann die erste Nacht, wo die Kreatur auch dann zu Hause ist und Lisa ja dann so von der Stiefmutter zusammengestaucht wurde, weil als die Kreatur ja dann kam, so hat sie ja diese Porzellanfigürchen auf ihn dann geschmissen, weil Notwehr halt. Und anstatt, dass sich die Familie dann irgendwie Sorgen macht, dass dann irgendwie Lisa eventuell angegriffen wurde, regt sich die Stiefmutter auf und denkt so, du hast meine Porzellanfiguren kaputt gemacht, du bist eine Vandalistin und wir müssten dich wegsperren. Und die Kreatur dann, als dann Lisa dann wieder ins Schlafzimmer kommt und ja weint, sich in den Schlaf dann wiegt, die Kreatur dann auch quasi ihr die Ruhe lässt und sagt, okay, ich gehe jetzt nicht zu ihr, sondern ich lasse ihr wirklich mal in Ruhe dann bewusst und bin dann für sie da, wenn sie mich braucht und so, oder wenn sie halt wirklich mit mir reden will. Und das finde ich einfach so, ja, so angenehm irgendwie. Also war zumindest so mein Eindruck.
Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, so, also zum einen dieses Match is each other's Freak-Ding, was eben der Fuckboy Schülerzeitungsredakteur nicht hat, sondern der eben genau das Gegenteil will, dass er der Besondere ist, dass sie eben beide auf ihre Art seltsam sind, aber das funktioniert zusammen. Das ist halt was Besonderes an der Beziehung. Und ja, ist an einigen Stellen ist es halt einfach eine nicht toxische Variante von diesem mein Freund ist ein Monster Trope. Also auch dieses Jahr dann tötet er aus Eifersucht Leute, was ja irgendwie bei Twilight auch angespielt wird, aber das Ganze wird halt viel mehr als Farce gezeigt und es gibt eben drumherum noch andere Emotionen der Figuren und die Eifersucht ist jetzt nicht der treibende, entscheidende Faktor, sondern eher das, was sozusagen Lisa an den Punkt bringt, wo sie überlegt, die Kreatur eben zu töten.
Mhm. Ja, weil sie auch mit sich ja selber auch so am Hadern ist, von wegen so, naja, eigentlich war es total falsch, aber weil sie sagte auch so, dass der Mord zum Beispiel an Janet, das war ja seine Idee so, aber gut, das war halt auch in dem Moment, was wir schon gesagt haben, das war ja Notwehr, weil sie wäre sonst ja dann so weit gegangen, Lisa wegsperren zu lassen, gegen ihren Willen so und ja, die Kreatur wollte sie einfach nur verteidigen. Gut, so eine Nähmaschine gegen den Kopf geschlagen zu kriegen, das kann natürlich nicht gut ausgehen. Und naja, dann der nächste Schluss dann halt mit Doug, also mit dem Mitschüler, der ja dann auf dieser Party ihr sexuell übergriffig wurde, was sie zum Glück noch rechtzeitig abbrechen konnte. Da hat sie aber auch gesagt, so von denen, okay, das war jetzt meine Idee dann gewesen, weil sich das mit Jenny dann doch irgendwie gut angefühlt hat. Aber sie hadert dann auch extremst mit sich selber, von wegen so, ist das wirklich gerechtfertigt, dass dann meine Kreatur in Anführungszeichen dann da rumgeht und losmordet, weil sie dann auch so ein bisschen Angst hat und so von wegen, ja, dass das dann irgendwann völlig eskaliert, weil sie sich dann auch fragt, so Moment mal, warum hat er auf einmal dieses Auto, warum hat er komplett andere Klamotten an? Und da sehe ich ja auch wieder die Parallele zu dem Frankenstein-Stoff, wo ja Frankenstein ja auch irgendwann das Problem hat mit seinem Monster, von wegen, ich habe das nicht mehr unter Kontrolle und es muss eigentlich weg. Und das ist ja auch irgendwie so heartbreaking, aber es ist dann auch schön dann zu sehen, dass dann Lisa dann irgendwann für sich dann auch die Erkenntnis bekommt, von wegen, okay, es war zwar nicht cool, was dann passiert ist, aber er hat das wirklich für mich getan und ich muss mich im Grunde mit der Situation auch stellen und dann bekennen, okay, das war einfach quasi unser beider Ding und wir entziehen uns jetzt quasi beide gemeinsam dieser menschlichen Welt, ist im Sinn von, dass sie selber dann auch den Tod wählt und sagt, ich lasse mein altes menschliches Leben hinter mir und werde jetzt auch zur Kreatur. Gut, ist im Grunde auch ein Fluchtverhalten, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja, es ist keine besonders einfache Situation, aber man denkt sich auch so, naja, wenn man so drüber nachdenkt, wenn man in ihrer Position wäre, du bist in einer Familie, in der du nicht willkommen bist, vor allem nicht von der Hausherrin. Und du wirst dann von deinen Mitschülern mehr oder minder gemieden und ähnlichen. Leute werden übergriffig dir gegenüber. Ja, was macht man dann? Und dann vor allem, wenn du das Gefühl hast, dann gerade was diese Todesgeschichte rum um die Mutter betrifft, sie spricht es ja auch gegenüber der Kreatur einmal aus, so von wegen so, ja, ich hatte das Gefühl, alle wollten möglichst zeitnah so schnell mit ihrem alten Leben weitermachen. Also zum Beispiel der Tod der Mutter Und dann, dass sie zu der Stiefmutter gezogen ist, das waren ja keine 2 Jahre. Also es ging ja wirklich super schnell, dass der Vater dann auch weitergezogen ist. Wo ich auch so denke, ja, also in so einer Welt würde ich auch nicht bleiben wollen. Also weiß nicht, wie ihr das so seht.
Auf jeden Fall auch ganz großer Punkt so, es gab halt nie eine Trauerbewältigung, was glaube ich auch immer relativ heftig ist, vor allem wenn halt ein Familienmitglied stirbt, das so aus der direkten Familie eben ist. Man hat das Trope ja relativ oft auch mit dem, dass der Vater irgendwie gar nicht anwesend ist, gar nicht irgendwie emotional involviert ist und deswegen eben auch nicht zu dieser Trauerbewältigung irgendwie beiträgt. Dann natürlich, dass sich das so anfühlt, als würde die Mutter ersetzt werden und so. Ich glaube, das sind alles ja auch so schon ziemlich heftige Themen. Und dann merkt man bei Lisa ja auch einfach so, ja, sie passt halt irgendwie nicht so ganz rein. Und das ist sehr schön authentisch dargestellt. Also nicht so dieses, ah, sie ist halt anders als die anderen Mädchen, sondern so dieses sie not like the other girls auch,
Trope.
Genau. Also das Trope wird da irgendwie, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist irgendwie gar nicht da. Es ist irgendwo, es ist natürlich trotzdem irgendwie da. Aber es ist trotzdem sehr schön authentisch. Und man merkt ja auch, dass Lisa auch irgendwie Probleme damit hat. Also sie ist dann nicht irgendwie, ja, die Tolle, die da irgendwie das dann überkommt und dann doch irgendwie gefeiert wird oder so, sondern sie hat da halt aktiv irgendwie Probleme mit. Sie kann irgendwie auf so einer Party dann nicht spontan irgendwie flirten oder ähnliches. Und sie fühlt sich ja auch einfach schon so, als würde sie nicht in diese Welt gehören und nimmt dann einfach den logischen nächsten Schritt quasi zu sagen, dann gehe ich in eine andere Welt oder baue mir eine andere Welt.
Ja, quasi ihr Coping-Mechanismus würde ich jetzt mal so interpretieren.
Ja.
Ja, da bietet sich, glaube ich, auch wenn der Film jetzt nicht explizit queer ist, eine queere Lesart an, wie man Figuren interpretieren kann, eben in die Welt des Monströsen treten und immer wieder wie halt, ja, Frankensteins Braut aussehen. Also sie trägt am Ende halt auch so Bandagen, was halt auch ein Teil von dem Frankensteins Brautlook ist, der ein bisschen ikonischer ist als die Frisur, oder weniger ikonisch ist als die ikonische Frisur, die sie zwischenzeitlich halt auch hat. Und also da schwingt auf jeden Fall bei Frankenstein oft immer auch ein queeres Thema mit. Und ja, dieses ich gehöre zu den Monstern und ich gehe jetzt weg aus der gewöhnlichen Gesellschaft, ist, glaube ich, ein Gefühl, das auch ja mit queerer Jugend sehr viel gemeinsam haben kann. Und das Monster kann man auch durchaus so in der Projektion als eine Transitionsgeschichte lesen. Also so vom gefühlt Monströsen immer mehr zu dem Körper, den man eigentlich, also bei ihm, weil er halt den vorher hatte, sich vorstellt oder den man haben sollte mit eben, ja, so war, also es gibt auch eine Szene, wo eben sie darüber reden, dass er halt keinen Penis hat und dann, ja, das ist eigentlich auch, sie sagt, das ist ja eigentlich auch der unwichtigste Teil und so etwas, aber dann ihm den trotzdem anbaut, weil es für ihn wichtig ist. Und das ist halt, glaube ich, auch etwas, wo eben eine Translesart möglich ist, genau wie halt, dass er am Ende seine Stimme findet und so. Also das ist, ich glaube, es ist halt etwas, was sich anbietet, aber eben nicht notwendigerweise explizit im Film angelegt ist, also weniger explizit queer als zum Beispiel Jennifer's Body ist gewesen ist, aber sowohl Drehbuchautorin als auch Regisseurin haben sich halt schon mit queeren Stoffen beschäftigt und haben selber Bezüge dazu. Insofern halte ich es auch nicht für abwegig, das jetzt da drauf zu legen.
Nee, absolut. Also das hatte ich ja auch in dem Zuge gerade von dem Frankenstein-Stoff ja auch gehört. So gerade weil ja Mary Shelley ja auch bisexuell war, wenn ich mich richtig erinnere, dass es da zumindest da so Andeutungen irgendwie gibt. Und der Regisseur, der ja halt den ersten Frankenstein gemacht hat, der James Whale, also der halt den 1930er-Film gemacht hat mit Boris Karloff, der hat ja auch extrem viel da auch irgendwie da mit reingelegt. Also gerade die Darstellung von eben dem Monster, dass er eigentlich ja auch wirklich eine Seele hat. Der will ja eigentlich ja auch nur Kontakt zu anderen irgendwie haben, aber das wird ihm durch seine Andersartigkeit ja dann irgendwie dann verwehrt und so, und dann entsprechend sich dann dieser Frust auch aufbaut, wo James Whale, der oftmals selber ja auch homosexuell war, dann auch viel da reingelegt hat, auch in diesen Film. Und von daher sehe ich das hier auch so, das gibt es ja heutzutage ja auch bei vielen Filmen, also gerade auch so diese Beauty and the Beast-Geschichte habe ich dann auch in diversen Essays ja auch gesehen, dass ja auch ganz viel eben das Thema Queer, das ja auch mit reingelegt wird, von wegen so diese Angst vor dem Fremden-Prinzip, dass man sagt, okay, da ist irgendwas, ich verstehe es nicht, es ist anders, also es ist automatisch böse. Und dass man halt dann eben lernt, so Moment mal, da gibt's aber auch nochmal eine Schicht dahinter und noch eine Schicht dahinter und noch eine Schicht dahinter. Und wo es dann eben darum geht, dann diese Akzeptanz und Liebe eben auch zu diesem anderen dann zu entwickeln. Und das kannst du ja dann auf alles lesen. Dann so, das muss ja nicht nur ein verfluchter Prinz sein, sondern es kann ja auch eben zum Beispiel auch eine queer Person sein und ähnlichen. Also von daher unterstütze ich die Lesart auch auf jeden Fall. Und ich finde, das kann man auch definitiv hier reinlesen. Und ich finde es dann halt eben auch so schön mit Lisa, dass sie dann wirklich, nachdem sie halt so diese erste Angst dann überwunden hat, wo sie erstmal dachte, oh Gott, da kommt irgend so ein Schleimmonster auf mich zu. Und dann, nachdem sie zuvor ja tatsächlich auch Day of the Dead im Fernsehen gesehen hatte, was ich auch eine schöne Referenz fand, wo sie dann auch auf einmal merkt, okay, der erste Schreck ist überwunden und dann geht sie ja wirklich sehr liebevoll mit ihm um. Und ich fand dann auch so diesen Aspekt von wegen, sie ist ja auch nebenbei Näherin in so einer Wäscherei. Und dass sie dann selber dann auch wirklich dann ihnen da entsprechend die Sachen annäht und das wirklich auf so eine ganz zarte, liebevolle Art das auch macht und so. Und es gibt da wirklich so wunderschöne Shots mit ihr, wie sie da auch wirklich mit ihrer Brille da ist und dann die ganze Zeit immer ganz vorsichtig und dann auch sagt von wegen, okay, das könnte jetzt wehtun und dann er das mit sich machen lässt und man sieht dann so aus einem kleinen Mundwinkel dann so ein leichtes Grinsen und er freut sich dann so, dass sie für ihn da ist und sich um ihn kümmert und versucht auch, ihn zu unterstützen in seiner Verwandlung, in Anführungszeichen. Das finde ich einfach so herzlich auch und deswegen mag ich die beiden auch so unglaublich gerne.
Ja, ja. Und hier wieder Frankensteins Braut. Elsa Lancaster, die gespielt hat, war halt mit Charles Laughton verheiratet, der auch zumindest bi war, aber die hatten halt auch eine irgendwie 40 Jahre dauernde Ehe und haben sich unterstützt und gut verstanden. Und das ist halt auch so ein, also nicht nur Lavender Marriage, sondern tatsächlich einen, auch, ja, zumindest eine queer-platonische Beziehung, wo sie eben akzeptiert hat, dass er auch mit einfach Männern oft Beziehungen hatte. Aber die haben eben auch glücklich zusammen gewohnt und eben ihr Leben geteilt.
Mhm. Ja, vor allem also in der Zeit ja auch, dann so muss man ja auch immer gucken, so von wegen, ja, da war das ja auch doch noch sehr verpönt, so wenn man halt sich irgendwie hätte outen wollen, so dann hätte man auch schnell irgendwie aus Hollywood rausgeschmissen werden können und dann muss man natürlich ja dann auch gucken. So, es wird ja von dem einen oder anderen SchauspielerInnen ja darüber spekuliert, von wegen, okay, waren die jetzt queer oder nicht und so. Und heutzutage hat man das Gefühl, da gehen die Leute doch wesentlich offener mit dem Thema auch um, Gott sei Dank. Gut, ist jetzt mit der jetzigen politischen Lage ist das natürlich die Frage, wie weit das noch so anhält oder ob man das dann vor allem in den Staaten, also ob das dann so nach und nach wieder runtergedampft wird. Also das kriegen wir hierzulande ja auch schon mit, allein mit so Sachen wie das Genderverbot und wo auch denkst du, habt ihr nicht andere Probleme? Also, warum können wir nicht einfach nett zueinander sein? Ich verstehe es immer nicht, warum Leute da teilweise so, ja, so störrisch sind, warum die es nicht, Leute nicht einfach so lassen können, wie sie sind. Und wenn die sagen, hey, ich bin halt queer oder ich bin trans, das ist doch die eigene persönliche Entscheidung. Und ich verstehe es immer nicht, warum andere das dann so verurteilen müssen. Und von daher finde ich das dann auch in dem Film auch total legitim, dass Lisa dann irgendwann auch so den totalen Ausraster hat, von wegen, das ist einfach alles nur Scheiße, wie es hier abläuft und ich werde nicht akzeptiert, so wie ich bin und der Kreatur geht's ja auch nicht viel anders. Und das fand ich auch so spannend, so bei dir, Jasmin, ihr hattet ja neulich bei euch im Podcast eine Episode zum Thema Female Rage und das hat mich irgendwie hier bei dem Film auch sehr stark erinnert, also dass dann halt dieses Thema, so, dass Mädchen sich oder Frauen dann auch tatsächlich mal in Wut äußern dürfen. Das ist ja auch nicht immer so ein gern gesehenes Thema, aber das scheint ja jetzt mittlerweile was zu sein, was ja doch wesentlich häufiger mal präsentiert wird. Finde ich ja auch irgendwie sehr erfrischend. Ja, auch wir dürfen auch mal sauer sein und dürfen das auch mal äußern. Und sie macht das ja wirklich auch sehr lautstark. Also gerade gegenüber ihrem Schwarm Michael, wo man auch merkt, so, ja, also das ist so scheinheilig, wie er das alles so aufzieht, wie er dann irgendwie versucht, dann Leute um den Finger zu wickeln. Nur damit er dann halt als Coole darstellt und dann quasi so sein, ja, so klassisches Jungs-Mädchen-Bild dann irgendwie aufrechterhalten kann, von wegen so, ja, er ist der Starke, er ist der Coole und die Frau soll mich anhimmeln. Also das finde ich auch gut, dass dann Lisa das explizit ja in Frage stellt, von wegen so, ey, Moment mal, das ist total scheiße, dein Weltbild. Also das stelle ich sehr stark in Frage. Weiß nicht, wie ihr das noch interpretieren würdest.
Ja, auf jeden Fall. Also Michael wird ja dann auch total gegensätzlich eben zu der Kreatur, obwohl die Kreatur ja das Monster sein soll, wird Michael halt dann auch irgendwie als so toxisch männlich dargestellt. Mhm. Also man hat ja diese Szene am Anfang, wo sie auf der Party mit ihm redet und er redet ihr dann irgendwie so schön zu, dass er ja ihre Texte so toll findet und sonst würde er sie nicht veröffentlichen. Mhm. Und man sitzt und ich glaube, viele denken so, ja, genau so einen Typen kenne ich halt. Mhm. Der dann so prätentiös irgendwie erklärt, wie toll er irgendwie Kultur und irgendwie Gedichte und sein journalistisches Vorhaben da kennt und liebt und irgendwie versucht da auch dann Lisa zu helfen. Und jeder weiß halt, dass das irgendwie total die Fassade ist. Mhm. Was mir vorhin noch eingefallen ist, du hattest ja Doug erwähnt, der irgendwie ihr Lab-Partner ist und sie dann da irgendwie so sexuell belästigt. Fand ich ganz interessant, als du es gerade erwähnt hast, da war ich so, ach ja, den gab es ja auch noch. Mhm. Und auch hier, das ist halt irgendwie, es ist eine traumatische Situation, die sie da erlebt. Es gibt dann irgendwie trotzdem diesen Katharsis-Moment, in dem sie den dann, also in dem er ja dann auch irgendwie umgebracht wird und sie dem dann irgendwie die Hand abnimmt. Mhm. Aber auch eben, dass ich halt hier sitze und sage so, ey, stimmt, den gab es ja auch noch. Auch da ist halt die Relevanz, die er vielleicht durch so eine Tat oder so irgendwie möchte oder die Macht, die er da möchte, die wird ihm in dem Film gar nicht gegeben. Mhm. Und das finde ich halt, das ist halt genau das, was ich von meinte. So, natürlich hat das irgendwie eine Frau geschrieben. Mhm. Genau, weil die Typen sind dann irgendwie ekelhaft und die sind irgendwie total klischee. Das ist irgendwie alles toxisch und männlich. Und die Macht wird ihnen aber trotzdem, trotz dieser Taten dann halt irgendwie nicht gegeben, sondern der Fokus liegt halt trotzdem auf Lisa und der Kreatur, die halt im Vergleich zu den Männern, wie sie dort dargestellt werden, auch der Vater, der so emotional ja einfach nicht verfügbar ist. Mhm. Und die Kreatur, das dann halt quasi für Lisa leistet. So. Die Kreatur, die eigentlich das Monster sein soll, ist halt genau das Gegenteil von dieser toxischen Männlichkeit, die dargestellt wird.
Ja, das fand ich aber auch so spannend, so im Audiokommentar, da meinte auch Zelda Williams, das war ja aber auch so wichtig bei der Figur von Doug, weil sie das aus ihrer eigenen Erfahrung auch kennt. Sie hat es nicht spezifiziert, ob das sie selber betraf oder nur Leute aus ihrem Umgebung, dass dann, wenn es dann solche sexuellen Übergriffe gab, dass das nicht immer so diese klassischen Football-Jerks sind, sondern es manchmal auch so die sogenannten Nice Guys dann auch mal sind, die dann meinen, dann so eine gewisse Grenze überschreiten zu müssen. Und er sagt ja auch irgendwann so von wegen so, Moment mal, du hast doch angefangen, dann darfst du jetzt auch nicht aufhören. Und dann denkst du auch so, geh weg. Also ja, auch solche Typen können übergriffig sein und da muss man wirklich sehr klar dann auch eine Grenze setzen. Ja, aber wo du das auch sagtest mit der Darstellung von den Männern in dem Film, das finde ich ja auch irgendwie total interessant. Ich meine, welche Männer sehen wir denn alles? Wir sehen den Vater, der ist ja definitiv so der total abwesende Typ. Der scheint nicht um den Tod seiner ersten Frau zu trauern. Dann später, wo klar wird, dass seine neue Frau auch gestorben ist, das scheint ihn auch nicht richtig zu bekümmern. Das mit Lisa scheint auch nicht so richtig nah an ihn ranzugehen. Wo er auch so das Gefühl hat, so, okay, macht er sich überhaupt über irgendwas Sorgen? Ist er vielleicht sogar im autistischen Spektrum, wäre ja vielleicht auch eine Lesart zu sehen, von wegen, okay, kann er einfach nicht anders, aber dann könnte man ja trotzdem irgendwie gegenüber Lisa so ein bisschen supportive sein in irgendeiner Form, weil wenn der eigenen Tochter gesagt wird, sie ist verrückt und sie soll weggesperrt werden, dann sollte man eigentlich als Vater durchaus auch mal eingreifen und sagen so, Schatz, ich glaube, wir müssen mal reden. Und naja, dann haben wir halt Michael, haben wir ja schon festgestellt, das ist halt so dieser Shallow-Typ im Sinn von, ja, das ist eigentlich auch nur eine Hohlbirne. Dann haben wir den Chef aus dieser Wäscherei, wo der noch irgendwie dann so erzählt, so von wegen, so, ja, Moment mal, wieso hat Lisa Freunde? Ich dachte, sie hat gar keine Freunde, die ist auch viel zu flachbrüstig, wo ich auch so denke, Alter, was stimmt mit dir nicht? Und ja, halt dann dieser Doug dann auch so, wo ich denke, so, ja, also im Grunde die einzige männlich gelesene Figur, die wirklich für uns nahbar ist, ist dann halt unsere Kreatur dann auch. Und gut, wo man dann auch sagt, okay, dann drückt man vielleicht doch mal ein Auge zu, wenn er dann halt eben diese Morde begeht, von wegen so, naja, es ist ja auch so ein bisschen so eine Gerechtigkeit, die dann denen widerfährt, so im Sinn von, ja, ihr habt Scheiße gebaut und entsprechend wird ihr ja auch dafür bestraft und so. Also so kann man es auch lesen, aber ja, moralisch richtig ist es natürlich nicht. Also man soll keine Leute zerstückeln in irgendeiner Form. Aber gut, es ist halt die Filmgeschichte und dann kann man sowas ja noch eher für sich verbuchen und wegen so, ja, ja, das hat schon alles seine Richtigkeit. Also zumindest mir geht das so. Ich möchte keinerlei Gewalt unterstützen, aber manchmal sowas in Filmform zu sehen, ist dann doch irgendwie befriedigend.
Ja, also man fühlt sich beim Zusehen nicht schlecht, was darüber, was das Monster, also die Kreatur tut in den Momenten. Also da ist halt so, ja, das ist durchaus Katharsis auch, wo er von so einem Spießer, der da irgendwie seinen Rasen pflegt, angepöbelt wird auf eine schwulenfeindliche Art und dem dann Gewalt antut, eben seine Kleidung abzieht. Das ist halt auch ein Moment, wo man schon sehr eben wieder in diese queere Lesart und Rachefantasie dahingehend reingeht und eben auch, wie sehr halt Männlichkeitsbilder, die in anderen Zeiten mal auch einfach Schönheitsideale waren, wie eben Dandytum, jetzt halt auch geassert werden. Also wie auch so das veränderlich ist, wie Schönheitsideale funktionieren. Da hilft das 80er-Jahres-Setting halt auch, weil die Figuren eben auch sehr 80er Schönheitsideal entsprechen und nicht notwendigerweise für heute designt sind. Und das Design hilft eben, glaube ich, diese Botschaft nochmal mehr zu verstärken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso dieses ganze 80er-Jahres-Setting auch so geil. Alleine mit diesen riesigen Frisuren, mit diesem 5000-Liter-Spray, die sie sich da reinkippen und auch dann dieser ganze Klamottenstil. Also gerade bei Janet, da denke ich mir auch so, oh Gott, das wird in was für einen Farbtopf wurde sie denn geschmissen? Das sieht so weird aus mit diesen riesigen Puffärmeln so. Aber das ist halt nur mal Teil der Mode von damals gewesen. Also dachte ich auch so, fand ich auch zum Beispiel spannend, auch so bei ihrer Farbpalette, das wurde nämlich auch nochmal hervorgehoben, dass Janet so sämtliche Farben an Kleidung bekommen hat, die in der Natur als giftig wahrgenommen werden. Und sie ist ja einfach eine giftige Person, das fand ich dann irgendwie auch interessant. Wohingegen dann Tev und der Vater dann eher so in diesen Blau-Pastelltönen dann irgendwie gehalten werden, also diese bisschen diese geerdeten Figuren sind. Und Lisa, die hat ja anfangs ja noch dieses sehr blumige, verspielte noch irgendwie und ab dem Moment, wo halt die Kreatur bei ihr dann ist und mit ihr quasi dann dieses erste Makeover in Anführungszeichen mal, sie dann auf einmal komplett in Schwarz und Rot dann übergeht, wo ich denke so, yo, da geht sie dann den Ultra-Gothic-Weg, so, den ich aber auch ziemlich geil finde, muss ich zugeben. Auch wenn es im Grunde genommen die Klamotten von Tev sind, wo ich auch denke so, wo zur Hölle hat sie diese Klamotten alle her? Gut, das eine hat sie auch erklärt, das hat sie von so einem Halloween-thematischen Schönheitswettbewerb, wo auch denkst du, bei was für ein Schönheitswettbewerb hat sie denn alles mitgemacht? Das ist auch so grotesk irgendwie. Wobei ich das auch niedlich fand in der Szene, wo dann die Kreatur das erste Mal in dieser Sonnenbank drin ist, also nachdem er dann das Ohr angenäht hat und Lisa sich ja diese Krone dann irgendwie aufsetzt. Und die so ein bisschen wirkt wie Glinda aus Wicked, war so ein bisschen mein Gefühl, ob das vielleicht so eine Anspielung darauf sein sollte, weil sie wirkt so ein bisschen noch Motto so, hey, ich hab dich ein bisschen schöner gezaubert, juhu, jetzt geht's ja hoffentlich besser.
Ja, das hätte ich aus dem Zauberstab, das ist ja, genau. Auf jeden Fall eine Feenanspielung, das ist das Schöne und das Biest, beziehungsweise Märchending mit der Fee halt.
Ja, definitiv und so, aber dass sie quasi ihm dann zugutekommt, so im Sinn von so, okay, ich mach dich jetzt noch ein bisschen enorm schöner und noch ein bisschen und ja, ich finde aber auch so diese Idee mit dieser Sonnenbank ja auch irgendwie total geil. Also ursprünglich hatten die mir überlegt gehabt, mit irgendwie so einem Lockenstab zu arbeiten, aber da haben sie auch gemerkt, so, nee, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht. Und dieses mit der Sonnenbank, das hat ja schon sowas von wegen, ich steige aus dem Grab und Wache und ähnlichem. Und das sieht auch von der Farbpalette geil aus.
Ja, also erstens das und zweitens so, also wenn sich jemand an den Film zurückerinnert, dann auf jeden Fall an diese Sonnenbank-Szene. Mhm. Und es natürlich auch irgendwie. Also ich musste direkt halt an Final Destination denken, wo ja auch quasi zwei so Teenage-Leute ja in der Sonnenbank einfach irgendwie verbrennen und sterben. Da habe ich mich auch gefragt, ob das tatsächlich eine Anspielung ist.
Wäre nicht auszuschließen. Also es wurde zumindest nicht explizit genannt, aber so wie du es jetzt erschilderst, da könnte es durchaus auch Sinn machen. Ne, auch so was so die Farbpalette betrifft, so ich habe mich auch so ein bisschen an Suspiria erinnert, also an den alten von Argento. Das hat ja auch viel mit diesen ganz krassen Rotlichtern auch irgendwie dann da gearbeitet und so. Und das wirkt ja manchmal auch total surreal. Also vor allem so, wenn man da in dieses Raum dann irgendwie ist, dann hat man immer das Gefühl, da ist ja immer so diese Farbgebung von dann entweder rot oder so ultra pink oder blau dann auch, was aber auch so von der Farbgebung total schön ist. Und es gibt ja auch so diese Szene, die fand ich auch sehr niedlich, wo ja Lisa und die Kreatur ja dann mittlerweile zusammen in einem Bett dann auch schlafen. Und sie haben ja beide so Pyjamas an. Und ursprünglich war es mal so gedacht, dass sie dieses lange Nachthemd anhat und er hat dann diesen Cowboy-Pyjama an. Und die beiden SchauspielerInnen haben einfach die Klamotten getauscht, weil sie es witzig fanden. Und da haben sie sich dann gedacht, so, Moment, das ist eigentlich viel cooler so. Weil so sieht nämlich die Kreatur mit diesem langen Nachthemd dann eher aus wie so ein viktorianischer Charakter. Und sie ist dann halt die modernere von den beiden. Und was sie auch wieder mit diesem Geschlechterspiel auch so ein bisschen karikiert, was ich auch sehr schön fand.
Ja, bei Anspielungen sind die Rocky Horror Picture Show wird ja direkt referenziert, was ja auch eine Frankenstein-Adaption im weiteren Sinne ist und auch voll mit Referenzen selber. Mhm. Aber ja, es wird einen Moment Damn it, Janet gesagt und weiß sofort auch an der Betonung, dass sie den Film referenzieren.
Mhm. Ja, definitiv. Genau, da wird ja auch damals dann mit diesen Geschlechterrollen dann auch gespielt und da hast du ja dann halt diese sehr sexuell aktiven Figuren, auch so allein durch Tim Curry und sowas. Der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr weird, aber der spielt auf jeden Fall da auch mit rein, so auch so von der Figurenzeichnung auch so. Und das habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr genossen. Genau, ein Aspekt, auf den ich ja im Podcast ja auch immer sehr gerne eingehe, gerade bei diesem Beauty and the Beast Trope, muss man ja auch immer sehr genau dann gucken, so wie toxisch oder nicht toxisch die Beziehung ist. Also im Sinne von, die Oberfrage ist ja, ist diese Romanze überhaupt nachvollziehbar? Also das versuche ich ja immer so im Blick zu behalten, so im Sinn von, okay, ich möchte gerne im Podcast dann auch solche Beziehungen auch thematisieren, wo man gesagt hat, okay, die sind jetzt nicht so ultra toxisch wie zum Beispiel ein Twilight oder andere Geschichten oder Phantom der Oper, sondern dass man guckt, okay, gibt es irgendwas in dieser Romanze, die wir jetzt in den Film sehen, wo man sagt, okay, da geht man doch noch so weit mit, dass man sagt, okay, das findet man doch in irgendeiner Form schön. Aber ich hatte das Gefühl gehabt, so, wir gehen da eigentlich so weit d'accord, dass wir das gut finden, oder?
Ich glaube, man muss halt so ein bisschen bedenken, dass es natürlich auch in so einer naiven Teenager-Zeit und Geschichte, wie gesagt, das ist ja auch total so ein Coming-of-Age-Film. Mhm. Sie findet da irgendwie einen Stil als irgendwie Gothic-Braut und findet dann halt irgendwie ihr Monster, ihre Kreatur für sich. Und sie ist ja auch total am Ende, vor allem als sie auf dem Friedhof stehen und sie dann sagt, so, du hast das alles für mich gemacht. Und ich glaube, man kann es auch in diesem Teenager-High und ja, Crush irgendwie, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass sie den ja einfach dann auch merkt im Vergleich zu Michael, das ist so die Person, die sie sich eigentlich eher vorgestellt hat.
Mhm. Der quasi für sie auch wirklich da ist und dann nicht irgendwas vorgibt, was er nicht ist, sondern dass er eigentlich von Anfang an, auch wenn er es nicht in Worten ausdrücken konnte, er war eigentlich immer ehrlich zu ihr, also dass er auch sehr deutlich auch zeigt, von wegen so, er findet das nicht gut, dass sie zu Michael fährt zum Beispiel, weil er ganz genau weiß, das ist nicht der Richtige für sie. Also das merkt man auch schon definitiv.
Ja, es ist halt so eine natürlich überhöhte Horror-Ebene, dann halt natürlich sehr viele surreale Elemente insgesamt drin. Deswegen für die Erzählebene funktioniert das alles und ist schlüssig. Und wie gesagt, es bietet sich halt auch an als eine Beziehung, die eben sich von so Normen entfernt. Und ja, wie gesagt, die Lesart mit das Monster als oder die Kreatur als Trans Mann zu lesen und sie dann als eine unterstützende Freundin funktioniert auch. Und das bieten so viele Filme gar nicht an, dass halt diese Art von Begleitung einer Verwandlung auf eine positive Weise passiert. Und insofern bin ich mit der Romanze durchaus zufrieden und ich verstehe auch, warum die beiden eben ja letztlich sich füreinander entscheiden. Also das Monster entscheidet sich am Ende ja auch aktiv für Lisa, indem es eben den Plan mitmacht, sie im Grunde auch zur Kreatur zu machen und damit auch eine Augenhöhe wiederherzustellen, in der so, wer hat uns jetzt jeweils geschaffen, Ebene. Also das ist ja, was bei Frankenstein nicht gelingt, dass es sozusagen, dass es die Schöpfung und der Schöpfer sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist etwas, was hier bei Lisa Frankenstein passieren kann. Und insofern finde ich, ist auch eine gut auserzählte Romanze.
Ja, dann geht natürlich auch einher dann die Frage so, was ist mit dem Ende? Also sind wir mit dem Ende so zufrieden? Also ich hatte das Gefühl, so wie die Geschichte strukturiert ist, ist das eigentlich nur das logische Ende, was man für die Figuren ziehen kann. Weil wenn sie jetzt die Kreatur getötet hätte, dann wäre sie nicht glücklich geworden. Dass er nicht vollends Mensch sein kann, sozusagen, das ist ja dann eigentlich auch logisch, weil selbst die beste Sonnenbank kriegt das nicht hin. Er wird ja immer dann halt ein Untoter bleiben. Und ja, dass sie dann früher oder später dann von der Polizei gefasst wird, das war ja dann auch abzusehen, weil so richtig subtil waren sie ja nicht in ihren Mordplan und was die Beseitigung der Leichen irgendwie betrifft. Es gibt zum Beispiel auch eine Deleted Scene, wo sie dann einfach mit, ich glaube, der Leiche von Duck, die hatten so einen Karren dann so und schleifen ihn zu einem See und da sitzt sogar ein Typ am Angeln und der guckt dann so von wegen so, was machen die denn eigentlich? Und sie versuchen noch so abzulenken von wegen so, hi! Und denkt sie auch so, das ist ja mal selten dämlich. Ist so gut, dass sie das im Film nicht gemacht haben. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht, wie das in den 80er Jahren ist mit so DNA-Spuren und Ähnlichem. Da müsste man da eigentlich doch drauf kommen, dass da irgendwas schiefgegangen sein könnte in irgendeiner Form. Also, ja.
Ich glaube, man brauchte keine DNA-Spuren, um die zu fangen. Aber ja, ja. In den 80ern war DNA noch nicht so ein Ding.
Wahrscheinlich nicht. Also, aber ja. Also, was ist tatsächlich auch so, wirklich so dieses Teenager-Ding, so von wegen, okay, wir machen so ein bisschen so Romeo und Julia-like, so von wegen, wir können in dieser Welt nicht gemeinsam sein, aber im Tod finden wir uns wieder in irgendeiner Form. Also zumindest, dass sie dann sich von der Menschenwelt dann irgendwie verabschiedet. Ja, ist dann die Frage so, ob man sich zum Beispiel dann auch einen zweiten Teil der Geschichte wünscht, weil das Ende lässt ja so ein bisschen offen, ob das Potenzial gäbe, dann halt nochmal einen zweiten Teil zu erzählen. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn der zweite Teil nie kommen wird, funktioniert der Film eigentlich auch ganz gut. Also es wird ja ziemlich eindeutig von wegen, die beiden sind jetzt zusammen. Also sie sehen sich sogar als Ehepartner. Also zumindest unsere Kreatur hat ja auf den Grabstein sogar Beloved Wife dann geschrieben. Wo ich auch so dachte, oh, also das auch über den Tod hinaus und so, dass sie dann füreinander da sind. Und fand aber auch das Bild so gruselig, als dann sie dann auf dieser Bank dann sitzen. Also sie so halb auf seinen Schoß und er liest ihr dann dieses Gedicht dann vor. Und die Kamera geht so auf sie zu und dann sieht man, als sie die Augen öffnet, dass sie keine Augäpfel mehr hat, wo auch so denkst du, wow, das ist schon creepy, aber ja, genau, im Grunde genommen haben wir ja dann diesen Rollentausch, dass er quasi derjenige ist, der sich jetzt um sie dann primär dann kümmern wird, dass sie dann wieder vollständig wird, in Anführungszeichen. Wobei sie sagt auch irgendwann mal diesen Einsatz, das fand ich auch ganz niedlich, so von wegen so, ja, es hat keinen Sinn, irgendwie einen Typen zu ändern. Wir sollten ihn so akzeptieren, wie er ist, auch mit seinen Fehlern. Also, weil er sie ja drum bittet im Sinne von, hey, ich hätte gerne die Körperteile wieder. Und sie so, nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Aber das geht auch so, du kannst auch ohne, das ist alles gut. Also, sie würde ihn auch so akzeptieren. Das fand ich eigentlich auch sehr schön, so als Botschaft. Also, man ist auch, wenn man gewisse Sachen nicht mehr hat, sei es Körperteile oder anderes, ist man trotzdem ja eine vollwertige Person. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass sie ihn dann auch so weit auch sieht, als er, der er ist. Unabhängig davon, ob er jetzt irgendwie Körperteile hat oder nicht in irgendeiner Form. Ne? Also das finde ich auch eine schöne Botschaft, die man auch so mitgeben kann. Auch wenn die so mitten im Satz fällt, so nebenbei. Aber manchmal tut es gut, sowas zu hören, finde ich. Ne?
Ja, und hier das Gedicht, also ist auch gut ausgewählt, finde ich, am Ende. Also das To Mary von Percy Bysshe Shelley, das ist der Ehemann von Mary Shelley. Und der hat halt eben mit To Mary ein relativ klassisches Romantikgedicht geschrieben, das eben so eine überhöhte romantische Sehnsuchtsperson darstellt, aber eben auch das halt über seine Frau und eben die Autorin von Frankenstein, was eben halt den Kontext nochmal gibt und aber eben auch zeigt, dass sie halt auch einen Partner hatte, der eben auch ihr Lektor im Grunde für Frankenstein gewesen ist. Mhm. Und insofern finde ich es ein gutes Gedicht und ein nicht generisches Gedicht, mit dem abgeschlossen wird.
Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, muss ich mir auch noch mal ein bisschen mehr zu Gemüte finden. Ich habe das Frankenstein-Buch auf jeden Fall schon hier. Ich habe zumindest schon mal angefangen zu lesen. Also ich war jetzt bisher so in diesen Prolog-Szenen, wo dann halt Frankenstein selber dann halt bei diesem Kapitän dann irgendwie auftaucht und er jetzt kurz davor ist, seine Geschichte zu erzählen. Weiter kam ich bisher aus zeitlichen Gründen nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, weil ja jetzt diesen Herbst dann der Del Toro Frankenstein rauskommen wird, dass ich auf jeden Fall vorher das Buch gelesen habe, weil Del Toro ja explizit gesagt hat, er wollte sich dann wirklich sehr intensiv mit dem Buch auseinandersetzen und versuchen, da eben vor allem die emotionalen Aspekte dieser Frankenstein-Geschichte dann hervorzuheben. Und da bin ich mal gespannt, wie das gelingen wird in irgendeiner Form. Aber zumindest vom Cast her wirkt es natürlich auch sehr männerlastig. Also es scheint mehr so eine Männergeschichte dann zu sein. Also die einzige weibliche Person, die ich da jetzt gesehen hatte, war als Mia Goth dann als Figur. Zentrale Figur, aber zumindest was man so bisher an Promotion-Fotos schon gesehen hat, sieht das so Bombe aus. Auch allein schon wieder von den Kostümen, wo ich mir denke, oh, ich freue mich. Also, ich bin halt ein Del Toro-Fan, das muss man dazu sagen.
Ja, ich war beim Trailer abgeholt, als ein gefrorenes Pferd zu sehen war.
Ja, und vor allem auch so diese roten Handschuhe. Ich meine, wie geil ist das denn als Element? Das sieht so. Also, Del Toro ist ja immer sehr sparsam, was das Thema Rot betrifft. Also, wenn er das einsetzt, dann auch wirklich dann mit totalem Purpose und bin ich mal gespannt, was er aus der Geschichte macht. Also, auch vor allem jetzt, was Jacob Elordi dann betrifft, als eben unsere Monsterfigur. Mal gucken, wie er das dann rüberbringen wird und bin da mal sehr optimistisch, was das betrifft. Also Del Toro, wenn er sich dann halt einem Stoff widmet, der weiß schon, was er da tut. Da bin ich da sehr zuversichtlich. Und ich meine, gut, hier mit Lisa Frankenstein, das geht natürlich ein komplett anderes Gefilde. Aber ich finde es sehr niedlich, also, dass der Film tatsächlich so diverse Referenzen an eben Frankenstein und Mary Shelley und auch sowas betrifft. Also alleine auch so das, was man am Anfang sieht, wo Lisa ja dann quasi dann diesen Grabstein so abschrabbelt mit dem Bleistift. Da hatte ich auch gelesen, das ist so eine Technik, die Mary Shelley damals selber als Kind gemacht hat, um schreiben zu lernen. Dass sie quasi so Sachen dann so an Grabstein abgeschrabbelt hat, um auf die Weise Buchstaben zu lernen. Das fand ich dann auch irgendwie eine schöne Hommage dann irgendwie an sie dann als Autorin auch, so dass man an sie dann auch gedacht hat und dann so kleine Easter Eggs dann noch so mit einbaut. Das finde ich immer so, ah, oh, das freut mich.
Ja, Mary Shelley war schon sehr also sie hat ja im Höhepunkt der High Gothic gelebt und war halt auch eigentlich so die Heldin der High Gothic selber.
Hm. Ja, und auch mit der verstorbenen Mutter und auf dem Friedhof abhängen. Und da ja sogar ihr nachgesagt wird, dass sie da Geschlechtsverkehr auf dem Grab der Mutter hatte und solche
Sachen.
Ja, sie hat ihre Jungfräulichkeit auf dem Grab ihrer Mutter verloren.
Weird. Aber gut. ja, ich meine, wenn man bedenkt, ich meine, sie hat Frankenstein, ich glaube, mit 19 geschrieben oder sowas. Also sie war wirklich verhältnismäßig jung, wo auch denkst du, wow, ja. Dann so ein Buch zu schreiben, finde ich schon beachtlich. Also das ist
ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie weit das trägt, ne? Also
ja, ja.
Hier
bei
Lisa Frankenstein von 2024 und man kann ja wirklich, also es gibt so viele Filme, wo man es reinlesen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also es werden bestimmt noch weitere kommen, aber zumindest wenn man überlegt, dann also halt mit Del Toro kommt ja jetzt der nächste raus. Hier Maggie Gyllenhaal, die haut jetzt auch noch was so einen Frankenstein-Stoff.
Genau, die arbeitet an einer Frankensteins Brautverfilmung.
Genau, aber das ist vom Setting nochmal anders. Ich glaube, das soll in den 1930ern spielen, wenn ich mich richtig erinnere. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Ne? Also da ist ja dann auch, ich weiß gar nicht mehr, wer im Cast dabei ist. Denn ich meine mich dunkel dran zu erinnern, dass da hier Christian Bale auch dabei ist. Und das soll auch irgendwie so Richtung Musical auch so ein bisschen gehen. Mal gucken. Also halt komplett andere Idee. Aber dann eben aus Sicht einer Regisseurin könnte das natürlich auch spannend werden, mal zu schauen, so okay, welche Themen sind ihr denn wichtig in dem Stoff und was möchte sie dann vermitteln? Mal gucken. Ich meine, gut, der Toro als Mexikaner, der hat ja sowieso nochmal einen anderen Bezug zum Tod und man kennt ja von seinen anderen Filmen ja auch so, dass er da dem Gothic-Genre ja da nicht abgeneigt ist. Also, wenn man sich so Sachen wie Crimson Peak auch anguckt, das traue ich ihm auf jeden Fall so. Also, gerade so vom Setting her, das sieht ja schon alles sehr, sehr fantastisch aus und ja. Also ich bin mal gespannt jetzt auch bei Lisa Frankenstein, ob da jetzt zum Beispiel nochmal was kommt in der Form, ob der Film nochmal irgendwie nachhallen wird. Also wie gesagt, so von den Reviews, was ich so gesehen hatte, gerade so von männlichen Kollegen, da hatte ich das schon das Gefühl gehabt, so dass der Film die in keinster Weise in irgendeiner Form erreicht hat, wo man auch so denkst, also ich weiß auch nicht, ob die einfach sich mit diesem Teenagertum nicht so richtig identifizieren können, ob das einfach, weil das so eine weibliche Perspektive auf gewisse Sachen dann ist, also... Also ich fand dann die Kritiken teilweise schon wirklich hart und so. Ich dachte so, wow. Also, und vor allem, weil es auch ein Spielfilmdebüt ist von Zeta Williams, wo ich denke so, ja, seid doch vielleicht mal ein bisschen gnädiger mit ihr. Dann so, da, wenn sie bisher nur so Kurzfilme gemacht hat, dann ist es ja nochmal eine ganz andere Dimension, dann so einen ganzen Spielfilm zu machen. Also, dass man dann so hart ins Gericht geht. Aber gut, Werke von weiblich gelesenen Personen werden ja gerne mal häufiger verrissen als von männlich gelesenen Kollegen, erfahrungsgemäß. Ich hoffe, es wird irgendwann mal wieder besser. Aber... Mir ist halt bei dem Film wirklich extremst aufgefallen, wo ich so dachte so, wow, was hat der Film euch getan, dass ihr euch so derbs aufregen müsst? Aber ja.
Ja, er hat ihnen gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist, wenn sie versuchen, als Gatekeeper die einzig interessante Person in einer Zweierbeziehung zu sein. Mhm. Ich glaube, die identifizieren sich sonst eher mit dem Fuckboy-Charakter.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Von daher war ich ja auch sehr positiv überrascht, dass wir uns dann heute in einer Dreiertruppe dann zusammenfinden. Ich dachte schon so, oh Gott, finde ich überhaupt jemanden, mit dem ich dann über diesen Film reden kann? Von daher freut es mich sehr, dass wir es sogar zu dritt geschafft haben, uns da zusammenzutun und dem Film dann die Ehre zu erweisen, die meiner Meinung nach auch verdient hat. Und ich denke mal, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwelche Sachen anmerken wollt, dann können wir ja mal zum Fazit übergehen und nochmal so finale Gedanken äußern und uns der Frage stellen, so, ja, wie stehen wir denn jetzt auch nach dem Gespräch zu dem Film und ob wir ihn weiterempfehlen würden? Sherry, möchtest du anfangen?
Also ich glaube, man hat jetzt aus dem Gespräch, ist man jetzt nicht überrascht, wenn ich sage, dass ich den wirklich sehr gerne mochte. Also ich finde den sehr ikonisch. Es ist für mich einfach, wie gesagt, für mich ist es einfach irgendwie Jennifer's Body all over again. Ich glaube schon, dass der in ein paar Jahren auf jeden Fall nochmal als ikonischer auf jeden Fall angesehen wird, vor allem auch irgendwie vielleicht als so Horrorkomödien-Klassiker, so Horrorkomödien ja auch nicht mehr ganz so präsent und diese überzogene Art, die ist einfach, das ist einfach etwas, was so einfach auch Meme-Material ist quasi. Mhm. Und das findet seinen Weg dann halt immer irgendwie zurück, auch wenn es dann Jahre später ist. Und wie gesagt, ich mochte den einfach sehr gerne. Ich mochte die Ästhetik total gerne. Ich hatte Spaß mit dem Film. Und ich finde auch, manchmal muss so ein Film gar nicht so viel tiefer gehen als das.
Mhm. Ja. Würdest du ihn irgendjemand empfehlen wollen? Oder hast du irgendwie eine Zielgruppe für dich im Kopf, wo du sagst, okay, dem würdest du es am ehesten nahelegen?
Die Jennifer's Body Crowd.
Sehr schön. Sehr schön. Genau. Jasmin, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich würde auch eine Empfehlung aussprechen, dass ich ihn mag, habe ich ja durchscheinen lassen. Ja, Leute, die den Film auch, ja, wenn die Romanze jetzt halt keine offensichtlich queere ist, die Film mit einer queeren Lesart zu schätzen wissen, denen würde ich das nochmal als kann man sich doch angucken empfehlen und ja, einfach allgemein, wenn man was für Horror, Komödien und Teenager übrig hat, dann ist das ein Film, den man sehen sollte.
Mhm. Ja, wüsste jetzt auch nichts, was ich noch zu ergänzen würde. Also ich denke auch, also den Film würde ich vielleicht auch nicht jedem empfehlen. Also gerade jene, die dann sagen, okay, die haben so dieses traditionelle männliche Bild im Kopf, so von wegen eine Beziehung hat so und so zu sein. Also ich denke mal, die werden von dem jetzt nicht so wirklich abgeholt werden. Die könnten sich irgendwie daran stoßen, wie wir gemerkt haben, so bei diversen Reviews. Aber jene, die zum Beispiel sagen, okay, ich möchte mal so einen Film haben, wo ich mich repräsentiert fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch mal mich darüber freuen, wenn Leute irgendwie dann ein Körperteil abgehackt wird so und mich an einer schönen Liebesgeschichte erfreuen und dass ich einfach mal wirklich Wut und Trauer mal loslassen kann, dann denke ich mal, passt dieser Film durchaus dann zu eurer Watchlist. Also da, den würde ich auf jeden Fall dann nahelegen. Genau. Dann würde ich mal sagen, dann kommen wir mal zur finalen Frage. Und zwar, wie gesagt, wir haben uns ja mit Schönes Biest ja auch da ein bisschen auseinandergesetzt und mit dem Märchen. Es gibt ja da verschiedene Adaptionen und Variationen. Wie ist es denn bei euch beiden? Gibt es denn so eine Lieblingsadaption des Märchens? Also egal ob Film, Serie, Buch, Comic oder ähnlichen. Und falls es die bis dato noch nicht gibt, was wäre denn so eure Traumadaption, die ihr euch mal wünschen würdet, die ihr, wenn ihr einmal eine gestalten könntet? Cheryl, du hattest ja vorhin angefangen, dann würde ich Jasmin den Vortritt lassen.
Ich hatte ja eingangs schon durchblicken lassen, dass die Adaptionen, die super nah am Stoff bleiben, nicht notwendigerweise meine sind. Also das ist ja jetzt schon etwas, was sich weiter davon entfernt hat. Und bestimmt finde ich auch Filme oder Medien, wo Romantik in Monstern vorkommt. Da gibt's einiges, was ich gut finde. Aber ich würde ein Spiel empfehlen, nämlich The Beast, Untertitel An Unsettling Erotic Game for One. Mhm. Das ist ein Journaling-Game, nennt sich das. Also im Grunde beschäftigt man sich über 21 Tage mit einem Monster, das man erschafft, wo man im Grunde aus dem Spielkartenset immer wieder eine Karte rauszieht, die einem dann einen Prompt zum Nachdenken gibt. Und es ist halt schon so gedacht, dass das man sich eine Liebes- oder erotische Beziehung mit einem Monster vorstellt. Mhm. Und so aus dem, ich würde jetzt sagen, Rollenspielbereich ist das meine liebste Adaption von diesem Stoff, der eben sehr natürlich in diese Monsterfucking-Richtung reingeht, aber eben auch in den Gedanken, was kann ich an einem Biest anziehend finden und wie gehe ich mit den Handlungen von dem Biest, um die eben durch die zufällig gezogenen Karten eingebracht werden, dass man eben nicht komplett eine Fanfiction schreibt, sondern immer wieder Input bekommt durch das Spiel.
Das klingt super spannend. Also, dass man quasi mit jedem Punkt, den man quasi neu in das Spiel reinkriegt, so dass man auf einmal merkt, so, okay, eventuell kommen nochmal andere Gedanken ins Spiel, so von wegen so, Moment mal, wenn jetzt der Aspekt noch dazu kommt, finde ich das immer noch gut, ja, nein und so. Also, dass man so ein bisschen moralisch dann auch an die Sache dann wahrscheinlich auch rangeht. Also, so stelle ich mir das gerade vor. Mhm. Das klingt sehr gut, das klingt sehr spannend. Genau. Ja, Cheryl, was würdest du sagen, was wäre so deine Lieblingsadaption oder deine Traumadaption?
Ich bin da so ganz klassisch unterwegs und ich bin ja auch so, also ich habe ja auch eine große Faszination für Gothic und all diese Themen. Mhm. Und ich mag tatsächlich als Adaption am liebsten die Phantom der Oper Adaption, nicht den Film, sondern das Musical. Mhm. Genau, das ist für mich einfach so, das ist natürlich auch irgendwie so sehr klassisch. Es ist ja am Ende so, dass das Phantom quasi eben ja nur so halb irgendwie gewinnt. Also er bekommt dann die Frau am Ende auch nicht. Hm. Ich habe einfach, wie gesagt, auch super viel für irgendwie Musicals übrig und mag das halt wirklich sehr gerne.
Ja, Phantom der Oper ist auch ein super spannender Stoff. Eigentlich ist es halt so auch so eine ultra-toxische Geschichte, die da so abläuft.
Ja.
Aber irgendwie gerade durch die Andrew Lloyd Webber-Adaption hat man doch irgendwie Mitleid mit ihm und denkt sich auch so, oh Gott, er ist eigentlich auch nur eine missverstandene Person und eigentlich braucht er mal eine Umarmung und sowas, aber gleichzeitig hat er so viele schreckliche Dinge getan und dann halt der Raoul ist ja eigentlich auch nicht so viel besser in seiner Männlichkeit. Das ist auch alles sehr fragwürdig. Es gibt zu Phantom der Oper, aber jetzt speziell zum Film, ein sehr, sehr cooles Video von dem Kanal Cinema Therapy. Das sind zwei Männer, der eine ist Filmmacher und der andere ist Paartherapeut. Und die gehen dann mit einem psychologischen Aspekt an Filme heran. Und dann haben sie sich irgendwann mal mit eben Phantom der Oper auch mal auseinandergesetzt und das dann entsprechend auch so ein bisschen eingeordnet, auch so was das Thema toxische Männlichkeit und ähnliches dann betrifft. Kann ich sehr empfehlen, das fand ich sehr aufschlussreich und fand ich auch sehr schön. Und das hat mich auch so ein bisschen nachdenken lassen, von wegen, naja, ich hatte mal überlegt gehabt, Phantom der Oper auch hier im Podcast zu besprechen, dann dachte ich so, aber ist das wirklich eine schöne Beziehung? Und da sagt man auch so, das ist schon sehr, 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 sehr im Graubereich. Aber gut, ich meine, ich habe auch das Originalbuch tatsächlich mal gelesen und da dachte ich so, okay, da geht's ja schon sehr den klassischen Weg, von wegen, das ist halt so dieses typische, ja, Monster, was im Grunde so dargestellt wird, in Menschenform in dem Falle. Aber so dieses Ultraromantische ist ja halt dann durch Webber ja vor allem entstanden durch das Musical, weil er halt auch sehr von sich und seiner damaligen Ehe mit Sarah Brightman ja auch da reingelegt hat, die ja doch ziemlich böse geendet ist, so wie ich das verstanden habe. Und es gibt ja auch noch dieses furchtbare Sequel, da habe ich auch so diverse Essays gesehen, wo ich so auch dachte, oh Gottes Willen, das hat ihn denn da geritten, als er das dann konzipiert hat. Also, ich meine, Lindsay Ellis war das dann, die hatte auch ein sehr schönes Review dazu gemacht, wo ich sehr gelacht habe, wo ich dachte, so, ja, ja.
Ja, ja, habe ich auch gesehen, das lohnt sich.
Ja, ja, es ist großartig. Also, wo man sich auch so dachte, also, ich weiß nicht, was die da geraucht haben, als sie diesen Plot entworfen haben, wo ja komplett mal Figuren komplett um 180 Grad gedreht werden, nur damit irgendwie so dieses Shipping vom Phantom und Christine irgendwie dann doch realisiert werden könnte und auch irgendwie wieder nicht und und dann denkst du, ja, ja, so kann man sich's auch schön schreiben.
Das ist einfach, ich glaube, da trägt die Ästhetik auch nochmal ganz viel.
Ja, ja.
Wobei die das ja so sehr überromantisiert.
Ja, ja, wahrscheinlich dann so. Wobei ich dann so dieses Zirkus-Setting eigentlich schon wieder ganz interessant fand. Das hat aber auch so ein bisschen so diesen Tim Burton-Vibe dann irgendwie. Aber ja, ja, das täuscht natürlich nicht über die Handlung hinweg. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber
ja, ich finde, eine der schönen Sachen an dieser Frankenstein ist auch, dass es zeigt, dass man Tim Burton nicht unbedingt braucht, um Dinge in Goss-Ästhetik zu machen.
Ja, ja.
Also er hat ja jetzt Grundlagen gelegt, die kann man referenzieren, aber man braucht ihn nicht persönlich für jedes Projekt dieser Art. Das finde ich auch beruhigend, so auf einer Vielfalt von Kreativitätsebene.
Ja, ja, deswegen, also von daher, ich meine, Tim Burton hat das ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Also ich meine, der hat ja selber dann so einen Frankenweenie-Film ja gemacht, sowohl als Schwarz-Weiß-Kurzfilm als auch als Stop-Motion-Film, was ja auch sehr viele Referenzen zu dem Mary Shelley-Stoff ja auch irgendwie gemacht hat. Allein eine Schildkröte, die Shelley heißt, also solche Sachen, das ist so niedlich. Und auch so diese Schwarz-Weiß-Ästhetik ist ja auch großartig, auch in Stop-Motion. Oder halt mit Edward Menchian hinten, das geht ja im Grunde auch so in diese Richtung. Also habe ich ja auch hier im Podcast besprochen, also das hat ja auch viel davon auch irgendwie von, so von wegen dieser Ablehnung von dem Anderssein und dann halt mit dem Schloss auch und ähnlichem. Also das da hat sich ja Tim Burton mehr oder minder schon ausgetobt und von daher bin ich ja halt eben dabei bei Del Toro halt so gespannt, wie er dann wiederum an den Stoff rangehen wird und wie auch zukünftige RegisseurInnen ja da auch nochmal mehr reingehen, inwieweit eben zum Beispiel das Thema Queerness dann noch mehr nochmal betont wird oder auch nicht. Das wird sich ja dann auch zeigen, aber ich finde es immer spannend, wenn jemand sich einem Stoff dann mal widmet und dann guckt, welche Themen sprechen mich daran, was möchte ich hervorheben, was nicht und ähnlichem.
Ich glaube, das wäre auch meine Traumumsetzung für Schön und das Biest. Das ist einfach aus der Perspektive des Biests und explizit als Transgeschichte.
Mhm.
Und dann, also da wäre, glaube ich, viel drin.
Mhm. Ja, also wenn es gut umgesetzt wird und entsprechend die richtigen Leute dahinter sitzen, die dann auch wirklich Ahnung von der Thematik haben und das nicht irgendwie als irgendwie was Ultra-Exotisches verkaufen wollen. Das gibt's ja manchmal leider auch so, dass sie denken so, oh, sie widmen sich einem total offenen Thema, aber haben selber keine Ahnung davon. Denken wir so, nee,
das müsste ein Own-Voice-Drehbuch sein.
Ja, ja, genau. Also, ich weiß gar nicht mal, bei welchem Film das war. Ich glaube, das war ja dieser jüngste Oscar-Film hier irgendwie, so dieses Emilia Perez.
Emilia Perez?
Ja, ja, genau. Dann so, also, ich habe den nicht gesehen, aber ich habe dann schon direkt gehört, so von wegen so, also, das ist kein Paradebeispiel, das sollte man nicht gucken. Und so dachte ich auch schon so, ja, also entsprechend, wenn ihr gewisse Themen aus der Community dann aufgreifen wollt, dann setzt euch bitte mit den Leuten auch entsprechend auseinander und versucht da nicht irgendwelche Ansichten von euch darüber zu stülpen, so die dann mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben. Und ja, von daher finde ich das auch gut, zum Beispiel bei dem Film mit Lisa Frankenstein, dass wir halt eben die Geschichte haben, so von einer, quasi ursprünglich der Frankenstein-Stoff ist halt von einer Frau geschrieben, das Schöne Biest-Märchen ist aus Sicht einer Frau geschrieben, wir haben Diablo Cody, die eine Frau ist und dann halt Zelda Williams dann auch, also dass wir dann halt viel mehr dann auch so die weibliche Perspektive auf die Geschichte dann auch haben und entsprechend die Themen dann auch thematisiert werden, das finde ich auch schön und ich hoffe, das wird auch entsprechend beibehalten. Genau, aber dann würde ich mal sagen, dann kommen wir auch mal tatsächlich zum Abschluss. Ihr könnt noch mal ein bisschen Werbung für euch und eure Projekte machen. Wo kann man euch denn finden, wenn man nach euch suchen möchte? Wer möchte anfangen?
Ich fange diesmal, glaube ich, an. Und ihr könnt Nerd ist Ihr Hobby in eine Suchmaschine eurer Wahl, in einen Podcatcher werfen und findet da viele Folgen, wo ich über kulturelle Themen rede. Lohnt sich. Ansonsten Filmriss und Radio Blau zusammensuchen. Da sind wöchentliche Filmrezensionen zu den Neuerscheinungen, die in Leipzig in den Kinos laufen. Auch da bin ich oft zu hören. Ansonsten Bratapfel bin ich auf den meisten sozialen Medien, kann mir auch folgen. Und ich bin mir sicher, wir können Linktree oder sowas in die Shownotes hauen.
Natürlich, natürlich. Genau, Cheryl, wo kann man dich denn finden?
Mich kann man hauptsächlich über die Team Schere finden, überall, wo es Podcasts gibt und auf teamschere.de. Und wenn ihr auf Blue Sky seid, dann findet ihr über Team Schere auch meinen Hauptaccount. Der ist ein bisschen kompliziert geschrieben, deswegen macht es einfach über den Team Schere-Account. Mhm. Und auf Instagram könnt ihr mich als Cheryl Waff finden, W-A-V.
Mhm. Sehr schön, packe ich alles dann auch in die Shownotes dann rein. Genau, meine Basis ist wie gewohnt ungeheuerlichschön.de, also das Ganze mit OE. Das Ganze ist im Hause der Second Unit Studios erschienen und ihr könnt mich bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl auch finden. Wenn ihr mir privat folgen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel bei Blue Sky machen und bei Letterboxd unter dem Handle Kostümfrau, Kostüm mit UE. Und bei Mastodon bin ich auch vertreten, da allerdings unter dem Handle Podcast Fable. Weil Kostümfrau war dann leider vergeben, aber Podcast Fable ist dann halt auch mein anderer Account, weil darüber dann halt mein Podcast-Business dann auch läuft unter dem Namen. Und genau. Ich danke sehr, dass ihr beide hier zu Gast wart und mit mir über diesen tollen Film gesprochen habt.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne.
Ja, war mir eine Freude.
Ja, sehr, sehr gerne wieder. Und ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch dann beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.
Bye.